Wir starten rein in eine neue Folge Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Deichen-Handball-Bundesliga. Und es ist nicht nur die letzte Folge vor Weihnachten, sondern auch die letzte in diesem Jahr. Weiter geht's dann also erst wieder Anfang Februar nach der Weltmeisterschaft mit Markus Götz. Und ich kann euch verraten, der tüftelt schon wieder fleißig an einem richtig coolen Gast. Mein Name ist Annette Sattler und ich freue mich sehr, euch noch ein letztes Mal in 2024 mitzunehmen in die Welt der großen Handballpersönlichkeiten. Mein heutiger Gast kann zweifelsohne als Legende des deutschen Handballs bezeichnet werden. Der letzte Weltmeister von 2007, der vor kurzem seine aktive Karriere beendet hat und jetzt als Sportdirektor neue Wege geht. Eine ziemlich imposante Erscheinung, die im ersten Moment auch einschüchternd wirken kann. Zumindest ging es mir so, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Und gleichzeitig einer der nettesten und sanftmütigsten Menschen, die mir in der Handballwelt bisher begegnet sind. Vor 4 Jahren war er schon einmal zu Gast bei Hand aufs Herz. Heute sprechen wir über alles, was danach passiert ist. Seine Rückkehr nach Hamburg, die private und sportliche Erfüllung, das Karriereende und die neuen Aufgaben. Und natürlich sein persönliches Abschiedsspiel, das Nordderby gegen Flensburg. Am Sonntag ein letztes Mal auf der Platte und heute für euch am Mikro. Hier ist Yogi Bitter in Folge 122 von Hand aufs Herz. Yogi, danke für deine Zeit. Schön, dass du bei uns bist heute. Wie geht's denn dir gerade so ein paar Tage vor deinem nun wirklich allerletzten Spiel?
Ja, sag niemals nie, aber wahrscheinlich wird es so sein, ja. Ich bin total relaxed, wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen. Ist das wirklich so? Frage ich mich in einem Missmoment. Ich bin schon relaxed. Es geht schon viel um dieses große Spiel auch für den HSVH jetzt gegen Flensburg. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier alle sitzen und uns riesig was ausrechnen, punktetechnisch, aber wir haben eine volle Halle. Wir wissen, dass Flensburg hier vielleicht nicht gerade in der besten Phase herkommt. Und von daher sind wir natürlich schon ganz euphorisch und versuchen, dieses Spiel in den Mittelpunkt zu rücken. Trotzdem, abends auf der Couch denke ich auch daran, dass es für mich dann der letzte Auftritt ist, das letzte Mal das Trikot anzuziehen für diese tolle Mannschaft, für diesen tollen Verein und einzulaufen. Und wer weiß, vielleicht darf ich ja sogar spielen.
Hast du noch keine Tendenz bekommen, ob du darfst oder nicht von Toto?
Ja, ich...
Lässt er dich zappeln?
Er lässt mich total zappeln, ja. Das ist echt ein Ex-Freund, würde man bald sagen. Die Torhüter halten einfach zu gut, sodass ich mir nicht zu viel Hoffnung mache. Das ist so. Trotzdem freue ich mich drüber, wenn die anderen Jungs natürlich gut halten. Mhm. Nein, wir haben das noch nicht im Detail besprochen. Wenn wir am Ende mit 5 Toren führen, dann gibt er mir bestimmt eine Minute.
Jetzt hat man an deiner Antwort auch schon gemerkt, wie sehr du schon in deiner neuen Rolle als Sportdirektor angekommen bist, dass du die sportliche Bedeutung dieses Spiels gegen Flensburg über deinen emotionalen, besonderen Moment stellst. Es ging schnell, oder? Dieser Wechsel vom Spieler zum Sportdirektor.
Ja, das ging schnell und das ist ja auch, finde ich, irgendwie fast eine logische Konsequenz. Ich bin jetzt seit, wann war es? Roundabout Anfang Oktober, Vollzeit quasi hier im Büro und mache hier mein Ding als dann ja Geschäftsstellenmitarbeiter und Sportdirektor und dann rückt so ein bisschen das, was vorher war, sofort in den Hintergrund. Es gibt viele Aufgaben, die hier zu erledigen sind und ich tauche da voll ein, weil es mir super viel Spaß macht. Ich hatte das Glück, dass ich schon irgendwie in den vergangenen Jahren so ein bisschen im Hintergrund mitwirken durfte, schon ein paar Prozesse kennenlernen durfte und ja, jetzt natürlich auch voll in der Verantwortung stehe. Und so wie ich es vorher, glaube ich, im Sport auch immer vorgelebt habe, ist, dass ich gerne Verantwortung trage und dafür halt auch alles dann in die Waagschale werfe. Deshalb, ja, schreibe ich mir meine Arbeitsstunden im Moment nicht auf.
Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ist ja dein ganzer Abschied so ein bisschen in verschiedenen Steps gelaufen. Also zwischen ich treffe die Entscheidung, bis hin zu dem Moment, wo dann wirklich du das letzte Mal aufs Parkett gehst. Wann genau hast du die Entscheidung getroffen, dass es vorbei ist und wie hast du dann diese Verlängerung quasi, die sich hinten dran gehängt hat, verletzungsbedingt erlebt?
Ja, ich bin 2021 nach Hamburg gekommen und habe für mich damals entschieden, dass es die letzte Station ist, habe ganz bewusst einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, wo wir uns alle in die Augen geguckt haben und gesagt haben, ja klar, wir entscheiden von Jahr zu Jahr oder im Speziellen du Johannes, du entscheidest von Jahr zu Jahr, wie lange das bei dir geht, wie lange es Sinn macht. Und so haben wir es auch gehandhabt. Ich habe dann immer wieder mit ein bisschen Vorlauf dann in mich reingehorcht, brennt das Feuer noch, geht es körperlich noch. Ich war selber überrascht, dass ich das dreimal mit Ja beantworten konnte und deshalb drei volle Jahre. Jetzt war es aber so, dass ich ja ziemlich genau vor einem Jahr, vor Weihnachten oder vor den Weihnachtstagen 23 für mich gespürt habe, dass es jetzt schwieriger wird. Dass ich zwar immer noch irgendwie das Feuer spüre, aber mich auch so die Wehwehchen, ja, dass die anfangen, das Feuer ein bisschen zu, wie sagt man das, nicht zu löschen, das ist falsch, aber dass es schwieriger war, dieses Feuer aufrechtzuerhalten. Und das ist für mich mit meiner Spielweise und mit dem, was ich sein möchte, war es elementar, dieses Feuer zu 100% zu haben. Mhm. Und klar war auch schon, dass wir auf jeden Fall schon einen Torhüter vorher verpflichtet haben, wo ich zu 100% mitgegangen bin. Wir hatten Robin Hauk ja schon verpflichtet. Dann genau in dieser Zeit, als ich mir Gedanken gemacht habe, hat er sich aber schwer verletzt. Spiel gegen Flensburg in der European League, Kreuzbandriss. Da habe ich mir natürlich nochmal extra Gedanken gemacht, aber vollkommen klar war, dass ich zu dieser Entscheidung stehe, weil es das Richtige ist für uns als Verein, für mich persönlich. Und dann habe ich das auch kurz vor Weihnachten den Trainern mitgeteilt, dass es meine letzte Saison sein wird, dass ich dann den Weg oder eine andere Ausfahrt nehme, einen anderen Weg einschlage, natürlich hier dann auch erhalten bleibe und wir gemeinsam uns Gedanken machen sollen, was passieren kann. Dann war so ein bisschen schon im Hintergrund die Idee, dass Mohamed El Tayar auf dem Markt war. Dann haben wir das besprochen und gesagt, komm, dann ist es vielleicht genau der Moment jetzt auch, du gehst, wir holen ihn dazu, wir gucken, was mit Robin ist. Dann kannst du ja vielleicht nochmal so mit Augenzwinkern dich über den Sommer fit halten. habe ich gesagt, nee, eigentlich nein, überhaupt nein.
Und es wurde schneller Realität, ja, als er gucken konnte.
Ja, genau, es wurde schneller Realität. Das war natürlich höchst spannend. Dann haben wir das hinbekommen mit Mo, relativ schnell ihn zu verpflichten. Ich war aber trotzdem gedanklich dann schon so auf Abschiedstournee, habe mich dann in andere Sachen reingearbeitet, auch wenn wir noch irgendwie die Saison dann zurück spielen mussten. Dann kamen viele Themen in der Rückrunde. Wir wissen alle, dass es hier nicht so ganz glatt gelaufen ist, speziell ich mit involviert war in viele Themen um die Lizenzierung dann auch. Trotzdem habe ich geglaubt, dass es zum Ende der Saison dann wirklich vorbei ist. Habe mich darauf vorbereitet, das letzte Spiel in Barling zu machen. Ja, dann hat der Trainer wieder zu mir gesagt, halt dich mal fit. und dass ich dann ja so ein bisschen das Einverständnis gegeben habe, mich dann wirklich auch fit zu halten, auch die Vorbereitung in die Vorbereitung reinzustarten, zu schauen, was passiert. Aber das war natürlich dann wirklich, ja, irgendwie so sehenden Auges in eine unklare Situation zum Karriereende reinzuschlittern, macht man, glaube ich, auch nur, wenn man A, den Menschen hier unglaublich viel zu verdanken hat, den Trainern im Speziellen auch, und auch ganz arg an dem Club hängt. Sonst hätte man das, glaube ich, nicht gemacht.
Hast du Rollenkonflikte gehabt zu Saisonbeginn? Weil du ja, ne, du warst ja schon dann irgendwie beides. Also klar, du hast noch gespielt, aber eigentlich warst du ja auch schon auf der Geschäftsstelle. Gab es da Momente, wo du gesagt hast, oh, pff, das ist jetzt blöd?
Ja, diesen Rollenkonflikt, den habe ich gespürt schon seit längerem, ehrlicherweise. Also ich habe ja hier mit den Jungs in der Kabine gesessen, ganz normal als Spieler trainiert, habe mit denen im Bus gesessen, wir haben Auswärtssiege gefeiert, wir haben Heimsiege gefeiert. Trotzdem war ich am Ende schon irgendwie mit in der, oder hatte Entscheidungskompetenz, was Vertragsverlängerungen anging, was vielleicht wichtige Entscheidungen rund um die Mannschaft anging. Und da war es für mich nie ganz leicht, das so ein bisschen rauszuhalten oder das ein bisschen zu trennen. Ich habe es bestmöglich versucht und habe auch mit meinen Vertrauten in der Mannschaft immer wieder drüber geredet. Jungs, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ich soll jetzt mal nicht dabei sein, dann gebt mir mal ein Zeichen. Dann geht man halt mal raus. Das ist zum Glück nie passiert und wäre aber dann mein Wunsch gewesen, definitiv. Ich glaube, man muss der Mannschaft den allerhöchsten Respekt zollen, dass sie in der Zeit, als sie genau wusste, dass ich diesen Rollenkonflikt in mir trage oder mich mit diesem beschäftige, dass sie den nicht irgendwie ja gespiegelt haben. Also das habe ich nie gespürt, dass man mir irgendwas nicht erzählt oder dass man mich in der Mannschaft aus irgendwelchen Themen raushält, weil man das Gefühl hat, ich könnte diese Informationen für irgendwas verwenden, gegen sie, für jemanden, gegen jemanden. Und das war das schönste Gefühl für mich, dass ich weiterhin voll integrierter Teil der Mannschaft war bis zum letzten Moment. Ich fühle mich auch heute immer noch so, wenn die Jungs ein Kabinenfest machen, dann laden sie mich immer noch ein und ich darf dabei sein, weil ich habe ja auch noch in die Mannschaftskasse eingezahlt. Und ob das dann bis zur Abschlussfahrt so weitergeht, müssen wir nochmal diskutieren, aber grundsätzlich fühle ich mich total wohl und bin hoffentlich, so fühlt sich für mich jemals an, gern gesehener Gast in der Kabine. Trotz dessen, dass ich nun mal jetzt auch komplett eine andere Rolle habe.
Wie hat sich das Thema Aufregung vor den Spielen oder auch persönliche Rituale vor den Spielen verändert, jetzt wo du nicht mehr selber auf der Platte stehst?
Ja, stimmt. Da sagst du was. Ich habe noch gar keine. Ich habe noch keine neuen Rituale. Da muss ich mich mal drum kümmern. Vielleicht wird es dann besser. Also ich finde
Weihnachten
so,
ist eine gute Zeit, darüber nachzudenken.
Ja, ich hoffe, die besinnlichen Tage kommen noch. Im Moment bin ich ein bisschen unentschieden. Aber vielleicht eine ganz lustige Anekdote dazu, wie schwierig das dann wirklich ist. Eins meiner ersten Spiele als dann nur noch, in Anführungsstrichen, passiver Sportler, war ja dann direkt bei den Rhein-Neckar-Löwen und ich hatte vorher mit Uwe telefoniert. Und er berichtete dann schon, mach dich mal auf was gefasst. Ich so, ja, auf was denn? Draußen ist schlimmer als auf der Platte. Da dachte ich, ja gut, okay, wenn du es sagst, du kennst es schon ein bisschen jetzt. Und es hat sich tatsächlich bewahrheitet. Also dieses Spiel war auch spitz auf Knopf, wir haben es am Ende knapp verloren. Aber grundsätzlich weiß ich noch nicht so richtig, wohin mit meinen Emotionen. Ich tiger vorher rum, ich versuche natürlich auch viele Menschen zu sprechen, um mich ein bisschen abzulenken und auch so die wichtigen Sachen mit unseren Partnern dann auch auf mich zu nehmen. Aber bin auch eine Stunde vor dem Spiel dann eigentlich im Sportfokus und in der Kabine und versuche mit den Jungs nochmal oder das alles aufzusaugen. Auch ich denke mal, ich kann auch noch irgendwas bewirken, indem ich dem einen oder anderen noch irgendwas sage oder einen Tipp gebe. Da hoffe ich dann irgendwann mal, dass die Jungs auf mich zukommen und sagen, nee, lass mal, bringt nichts mehr. Damit ich das vielleicht für mich dann auch ad acta legen kann. Aber es ist brutal schwer, mit diesen Emotionen umzugehen. Und gerade auch, glaube ich, die Kollegen von Dein fangen mich viel zu oft irgendwo ein oder finden mich irgendwo auf der Tribüne. Ich bin da noch arg angespannt und muss das irgendwo rauslassen, damit ich nicht irgendwie einen inneren Krampf bekomme.
Ja klar, früher konntest du es halt total kanalisieren übers Körperliche auf dem Spielfeld und jetzt muss es ja trotzdem irgendwo hin.
Ja, jetzt mit auf die Zunge beißen und reicht das irgendwie nicht so richtig. Aber es ist, glaube ich, ein Prozess wie in jedem Job. Ich bin auch hier in meinem neuen Beruf dann irgendwie komplett lernender. Ich habe das Glück, dass ich nochmal hier von vielen Menschen mir was abgucken darf. Unser neuer Geschäftsführer, der mich in ganz viele Themen einfach involviert und ich auch dort merke, wie sage ich das, wie rudimentär mein Wissen zum Beispiel in Excel bisher war. da lerne ich jeden Tag dazu. Und da, das ist genau in diesem Punkt da auch, dass man einfach lernen muss, wohin mit seinen Emotionen, dass man vielleicht muss ich da hinkommen, um 2 Stunden vor dem Spiel irgendwie noch ein bisschen Sport zu machen, damit sich das ein bisschen entladen kann. Wir werden sehen, aber es ist anstrengend manchmal.
Sport ist ein gutes Stichwort, denn jetzt steht ja eben dieses wirklich letzte Spiel deiner Karriere wenige Tage bevor. Bist du jetzt nochmal irgendwie ins Mannschaftstraining eingestiegen die Wochen vorher oder hast du dich irgendwie anders fit gemacht für diesen letzten Auftritt?
Anders fit gemacht, ja. aber das habe ich ja neulich in einem anderen Podcast schon mal gesagt, das halte ich da so ein bisschen wie Stefan Raab. Ich lasse da niemanden genau reingucken. ich werde alle überraschen. Nein, natürlich aufgrund von, es wäre einfach total fahrlässig, jetzt irgendwie gar nichts zu machen und sich dann nochmal ins Tor zu stellen. Just for fun. Und es ist ein Bundesligaspiel, von daher ist da schon auch die Verantwortung da, was zu tun. Und klar, jetzt in der letzten Woche habe ich definitiv noch Mannschaftstraining gemacht.
Wie war's? Wieder mit den Jungs zusammen auf der Platte zu stehen?
Die haben ein bisschen blöd geguckt. Ich hatte ihnen ja versprochen, ich gehe ihnen jetzt ab sofort nicht mehr auf die Nerven.
Und zack, da war er wieder,
genau. Nee, das ist alles gut. Alle haben verstanden, worum es hier geht. Und ich habe auch keine Minuten gefordert in irgendeiner Hinsicht, sondern einfach nur mal ein bisschen nochmal die roten Trainingsklamotten überwerfen, ein bisschen bewegen, wieder an die Hallenschuhe gewöhnen. Das war das, was zählt.
Welches Gefühl überwiegt bei dir, wenn du an dieses Abschiedsspiel denkst? Also ich habe vorhin schon rausgehört, hier passiert ganz viel, also ganz viel Wertschätzung für deinen Weg, für deine Person, die da reingegeben wird in dieses Spiel.
Ja, ist komplett spannend, weil ich das natürlich weiß. Ja, also ich bin schon involviert in eine gewisse Planung zum Spiel, aber das geht eher um das Sportliche und um das Heimspiel-Event an sich. Aber ich merke auch schon, wenn ich morgens dann hier einen Ticken zu früh mal auf der Geschäftsstelle bin oder mal irgendwie den Kopf in die falsche Tür stecke, dass plötzlich alle schweigen. Und das nehme ich zur Kenntnis, versuche mich da wieder rauszuziehen und niemanden zu nerven. Ich glaube schon, dass hier und da ein paar Planungen laufen, auch für nach dem Spiel, und dass ich natürlich die Chance bekommen soll, mich gebührend zu verabschieden. Es ist nun mal die Halle, in der ich die längste Zeit meiner Karriere gespielt habe. Nicht meine Heimat, weil ich hier geboren bin, aber meine Heimat, die es in meinem Leben jetzt geworden ist oder zu der Hamburg jetzt in meinem Leben geworden ist. Und da freue ich mich drüber, wenn das dann wirklich ein schöner Tag wird.
Es ist dein 657. HBL-Spiel. Damit liegst du auf Platz 2 der ewigen Liste. Hinter dir auf der 3 ein gewisser Silvio Heinevetter. Vor dir auf Platz 1 Carsten Lichtlein mit 712. War das nicht noch ein Ziel, den noch einzuholen?
Ja, der Drecksack Lichtlein, der war ja nie verletzt. Ne? Das schmier ich ihm auch immer wieder aufs Brot, was für ein Glück der gehabt hat.
Gute Gene.
Ja, gute Gene, genau. Ja, was eine Karriere. Ja, nee, also die Krone möchte ich ihm auch gar nicht wegnehmen. Also die hat er verdient. Und ich hätte es vielleicht geschafft, wenn ich nicht mal über die ganze Zeit irgendwie 1,5, 2 Jahre, ich habe es mir ungefähr zusammengerechnet, 1,5 Jahre waren es ja mindestens, die ich raus war in der ganzen Zeit, hätte ich eine Chance gehabt. Und wenn die HBL diese Spiele vom HSV nicht geklaut hätte damals, in 2015, altes Thema. Nein, also alles gut, ich bin da mega happy und diese Statistik ist toll. Und wenn ihr sie rauskramt, freue ich mich drüber. Wenn es jemand postet, super, ich werde sie mir aber nie ausdrucken und irgendwo hinhängen. Ich weiß auch, dass ich die 2 nicht halten werde, dann dazu ist Heine noch viel zu fit. Wir haben neulich mal drüber geschrieben.
Meinst du, der zieht noch vorbei?
Ja, zu 100%. Ja. Guck ihn dir doch mal an, was er jetzt schon wieder gehalten hat gegen Stuttgart. Also der ist noch fit, der ist noch im Saft und auch der war toi 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 nicht wirklich verletzt. Deswegen glaube ich, traue ich ihm zu, dass er vielleicht derjenige sein kann, der
auch noch an Lütti vorbeizieht.
Der Lütti noch erreichen kann, wer weiß. Wenn Eisenach ihm nochmal eine Vertragsverlängerung gibt, glaubst du nicht? Also es ist schon möglich. Also rechnerisch, was sagst du? Wo steht er gerade bei?
Das weiß ich gar nicht, ehrlich
gesagt. Aber es sind nicht mehr viele zu mir. So, also 2 Jahre würde ich ihm geben.
Also sagen wir es mal so, ich würde es ihm zutrauen. Wenn ich es ihm zutrauen würde, dann
ist verrückt genug.
Ja.
Na, und schauen wir mal. Also wenn ich dann erstmal mittelfristig auf dem Treppchen bleibe. Auch wenn ich neulich auf einer Veranstaltung war, wo Jan Frodeno ganz mal ganz tief hat blicken lassen und mal alles weggekürzt hat, rund um Erfolg, rund um erste, zweite, dritte Plätze, wo er dann mal am Ende das für sich so bewertet hat, dass er, wie sagt man das denn, dass er das für sich entschieden hat oder ja, er hat es für sich entschieden, dass nur für den Sieger sich was verändert und für alle anderen nicht. So hat er seine Motivation und auch so seine Sicht auf Siege und Niederlagen interpretiert oder so sagt er das auch ganz offen. Das fand ich höchst spannend, weil ich glaube, in gewissen Sportarten ist das so. Ich fände es aber auch total schlimm, wenn plötzlich alle, die Zweiter werden, ihre Karriere beenden, weil dann wäre der Sieg ja irgendwann auch nichts mehr wert.
Ja.
So, also von daher halte ich es vielleicht nicht mit Jan Frodeno in dem Moment, sondern ich bin dann halbwegs zufrieden, dass ich da auf dem Treppchen bleibe.
Ich glaube, es ist wirklich sportartspezifisch. Ne? Also ich glaube, wenn du in solchen Extremsportarten unterwegs bist, dann ist es nochmal
eine andere Sichtweise.
Ja,
das Schöne ist ja, dass wir im Mannschaftssport sind, dass wir uns manchmal verstecken können in der Mannschaft, dass wir uns manchmal aber auch ein bisschen über die Mannschaft stellen können, je nachdem, wie man gerade so drauf ist, aber als Einzelsportler hast du gar keine Chance. Du musst ja jeden Moment mit jeder Faser deines Körpers für den Erfolg leben,
absolut,
weil sonst wirst du nämlich niemals der Sieger sein. So, ja, das ist klar.
Verstecken wirst du dich nicht können gegen Flensburg, das ist auf jeden Fall klar, schon alleine deswegen, weil da draußen auf den Rängen ein ziemlich verrückter Handballmensch ziemlich Bambule für dich machen wird. Und von dem haben wir natürlich auch ein paar Grüße eingesammelt vor diesem so wichtigen Spiel. Ich glaube, der ist aufgeregter als du.
Also wenn ich so an meine Kindheit denke, dann finde ich es absurd, dass Johannes jetzt erst mit seiner Karriere aufhört. Ich war damals 12 und hatte eine Dauerkarte beim HSV Handball, als er deutscher Meister geworden ist. Wirklich, der kann doch, wie alt bist du? So alt kannst du doch noch gar nicht sein. Auf jeden Fall sieht man das Alter überhaupt nicht in seinem Style, denn dieser Mann sieht aus wie ein Teenager. Das ist unglaublich. Du kannst ihn gerne mal fragen, woher der seine ganzen Style-Inspos und so hat, denn junger Vater, ich glaube, der Mann sieht jetzt auch gerade schon wieder wahrscheinlich astrein aus. Was hast du an, Yogi? Erzähl's kurz. Ansonsten kann ich wirklich nur positive Sachen über diesen Mann sagen, denn generell guckt Yogi hat er schon als Spieler extrem über den Tellerrand hinaus geguckt, was geht in der Geschäftsstelle, wie kann man den irgendwie unter die Arme greifen, was kann ich machen, um den Verein irgendwie, dem Verein zu helfen, den Verein nach vorne zu treiben. Das schätze ich sehr. Vollprofi auch da und Vollprofi auch bei nächtlichen Aktivitäten, denn auch da kümmert er sich ums Team. Jogi, du bist für mich wirklich eine Handball-Legende, die es so kaum noch einmal gibt, einfach weil ich dich auch als Menschen jetzt so extrem kennenlernen durfte. Und es ist mir eine Ehre für dich, diesen Fanblog am 22.12. bei deinem letzten Spiel noch einmal formieren zu können, und ich hoffe, wir können dich gebührend verabschieden, denn was du, glaube ich, für diese Handballwelt geleistet hast und ich hoffe und ich bin stark davon überzeugt, noch leisten wirst, ist wirklich einmalig. Vielen Dank.
Wirkt noch nach. Ja, krass. Danke, Jari, danke. Und um beim Thema zu bleiben, wie die Jugendlichen heute sagen würden, Liebe geht raus, ne? Oder irgendwie so, sagt man das so? Mhm. Liebe geht raus? Mhm. Das klingt gut, klingt nett, klingt sehr wertschätzend, und das ist toll. Das ist, glaube ich, das, wofür man es macht oder wofür ich es auch gern mache. Bin ein bisschen sprachlos, was soll ich sagen? Also ich bin, wie Jari das Treffen, wenn er es so interpretiert hat oder wenn er es so gespürt hat, dann ist es das, wie es wirken sollte, und nicht, wie es wirken sollte im Sinne von Schein, sondern im Sinne von, was ich erreichen wollte, was ich machen wollte. Es war für mich nie ein Thema zu sagen, man trennt jetzt auch hier irgendwie Geschäftsstelle und Team, sondern das gehört immer zusammen. Wenn irgendwo was liegen geblieben ist, dann war ich bestimmt nicht der Letzte, der sich danach gebückt hat und es weggeräumt hat. Das haben wir auch versucht, in der Mannschaft dann mal ein bisschen klarer, hierarchischer aufzustellen, dass auch dort das ein bisschen nachhalt. Cool. Es war eine ganz, ganz lange Reise bis heute, wo sich schon mehrmals andeutete, dass sie vorbei ist, sie dann aber immer noch mal verlängert wurde, mit vollem Bewusstsein aber. So, und das ist schön, wenn man so viele Leute, wenn Jari ein Beispiel ist für die Menschen, die ich inspiriert habe und die das so gespürt haben, dann kann ich glücklicher nicht sein. Dann habe ich nämlich mit dem Sport das, was ich nie direkt geplant habe, aber was dann am Ende rausgekommen ist, erreicht.
Ja, und am Ende eigentlich das Wichtigste erreicht, was man erreichen kann, eben Menschen zu bewegen, zu inspirieren.
Ja, also genau.
Mit dem, was man am liebsten tut.
Also, ja, ich weiß, dass es ein Geschenk. Schwer ist, dass wir sind auch in dem Business unterwegs, es ist Sportbusiness, es ist viel von wirtschaftlichen Rahmenfaktoren geprägt. Und auch viel von Show. Wir sind alle irgendwie dann doch runtergebrochen, irgendwie Teil von einem großen Zirkus, der rumreist. Da gehört ihr auch dazu, das wisst ihr auch. Wir alle zusammen, wir haben alle die große Ehre und dabei sein zu dürfen und den großen Spaß daran, an dieser Sache. Man darf es nur trotzdem nicht zu ernst nehmen und irgendwie glauben, dass man irgendwie the one and only ist und über anderen steht. Das war klar. Sagt wahrscheinlich jeder bei sich so einfach, aber ich habe das nie gespürt und nie andere spüren lassen wollen.
Und jetzt guckst du natürlich aus einer komplett anderen Sicht auf den Sport, auf die sportliche Entwicklung, aus einer passiven Sicht, in der du nicht mehr aktiv eingreifen kannst, aktiv das Spielgeschehen beeinflussen kannst. Wie schaust du auf den HSV? Wie schaust du auf die Saison? Gibt es irgendwas, was dir Sorgen bereitet? Oder sagst du, dass geht alles gerade ganz gut in eine Richtung, die ich mir auch vorgestellt habe?
Vieles geht in eine ganz gute Richtung. Also und das Schöne ist, dass man jetzt ja auch sich nicht mehr bei jeder Sache rausreden kann. Also ich jetzt im Speziellen, ich bin ja Mitgestalter nun und versuche ja im Bereich Sport, der mir nun unterstellt ist oder obliegt, die Mannschaft so hinzustellen, wie es irgendwie geht. Wir haben natürlich einen großen Rückschlag zu verkraften mit Live Tissier. Wir haben, ich glaube, es war sehr, sehr deutlich, dass er, was er auch gesagt hat dazu, dass dass es einen unglaublich wertschätzenden Umgang mit ihm gab. Wir haben ihm wirtschaftlich all das geboten, was wir bieten konnten und darüber hinaus. Wir haben ihm eine ganz große Zukunft auch um den Handball herum hier in Hamburg aufgezeigt, die wir mit ihm zusammen aufbauen wollen oder die wir ihm auch schenken wollen. Trotz allem sind wir damit nicht durchgekommen und ich kann es total nachvollziehen als Sportler, dass er nun auch einen Schritt gehen möchte. Deswegen, wir nehmen uns am Ende der Saison in den Arm, drücken uns einmal und hoffen, dass wir uns ganz bald wiedersehen und am besten auch mit demselben Trikot oder im selben Verein. Und deswegen ist das eine Sache, die man auch verkraften muss, die tut uns allen natürlich irgendwie ein bisschen weh, aber sie war absehbar, dass sowas passieren kann und das ist nicht der erste Spieler, der geht. Wir haben so viele Spieler dazugeholt, die sich toll entwickeln, wir haben einen Danny Byens nach Paris abgeben dürfen. Trotz allem hat man natürlich hinten im Kopf, dass man nicht sein Leben lang irgendwie einen Ausbildungsverein irgendwie führen möchte, so, und das sind die Punkte, die uns umtreiben. Wir wissen, dass das nicht von heute auf morgen anders sein wird, aber das soll sich in den nächsten Jahren, wenn möglich, schnell ändern. Ja, und das sind Sachen, die mich täglich umtreiben. Und der Blick auf die sportliche Situation, wenn ich da mal kurz reinschaue in die sportliche Situation, da sind wir wieder total klasse unterwegs. Stand jetzt ausgeglichenes Punktekonto kurz vor Weihnachten. Also besser geht's für uns aktuell nicht. Wir sind schon wieder sportlich unseren Zielen voraus und machen einen klasse Job. Die ganze Mannschaft, das Trainerteam, alle drumherum machen einen überragenden Job. Sonst ist sowas nicht möglich im vierten Jahr in Folge. Im ersten Jahr war das Ziel irgendwie die Klasse halten. Das haben wir relativ souverän geschafft. Und danach haben wir uns permanent im Mittelfeld rumgetrieben, was wir uns selber vielleicht gar nicht zugetraut haben, aber was wir sportlich hinbekommen. So, und jetzt müssen wir die anderen Rahmenbedingungen auch alle hinbekommen, dass wir hier nachhaltig in der Zukunft auch was aufgestellt haben, wo alle Spaß dran haben.
Wie viel Arbeit steckt da noch drin, dass die Rahmenbedingungen so aufzubauen, dass ihr euch wirklich aufs Sportliche konzentrieren könnt?
Ja, das Schöne ist, dass wir uns im Moment, also auch wenn es natürlich meine Hauptaufgabe ist, dass wir den Sport, dass der Sport läuft und dass wir ihn am Laufen halten müssen. Mhm. Und das ist nicht leicht, logischerweise, aber es wäre viel schlimmer, wenn wir den Sport aufbauen müssten und er nicht funktioniert. Weil so ist es, glaube ich, so, dass der Sport uns ein bisschen trägt. Mhm. Auch viele Sachen, ich sage es jetzt ganz bewusst, kaschiert. Ich glaube, dass wir durch den sportlichen Erfolg eine unglaubliche Ruhe haben intern, um vielleicht andere, unruhigere Bereiche aus der Vergangenheit ein bisschen ruhig bekommt damit so. Und wir haben viel Kraft jetzt gerade dafür, den Verein so auf eine gute Basis zu stellen, dass wir vielleicht auch mal ein sportlich schlechtes Jahr dann abfangen können. Das wage ich nicht zu hoffen, dass das mal passiert oder zu erahnen. Es soll sportlich immer bergauf gehen. Aber es wäre, glaube ich, utopisch zu glauben, dass man immer mit diesen doch relativ bescheidenen Mitteln, die wir im Sport zur Verfügung haben und mit dieser Mannschaft, die jedes Jahr überperformt, dass das immer so weitergeht. Das ist, glaube ich, utopisch zu erwarten.
Dann machen wir einen Haken hinter das Aktuelle, machen eine ganz kurze Pause und steigen dann ein in den zweiten Teil von Hand aufs Harz, in die Karriere von Yogi Bitter, zumindest in den zweiten Teil der Karriere, würde ich jetzt mal so sagen. So, wir nutzen die Pause, um auf einen der wichtigsten Partner der Daikin Handball-Bundesliga zu gucken. Danfoss ist weltweiter Markt- und Technologieführer mit bedeutender Rolle bei der Förderung von Energieeffizienz, Elektrifizierung und beim Übergang zu einer Welt mit geringeren CO2-Emissionen. Und das ist letztendlich ja das, was wir alle wollen. Das Unternehmen mit Hauptsitz im dänischen Nordborg und zahlreichen Niederlassungen in Deutschland unterstützt die Handball-Bundesliga GmbH in der laufenden Saison in Vorbereitung auf die ordentliche Mitgliederversammlung und im Ausblick auf die kommende Spielzeit mit Beratung und Lösung. Und ich freue mich sehr, dass wir den Sales Manager Germany von Danfoss heute bei uns haben. Sven Kirchhoff ist da. Sven, erstmal ganz, ganz herzlich willkommen. Du hast natürlich beruflich bedingt viel mit Handball zu tun. Hast du denn auch einen privaten Bezug zu dieser tollen Sportart?
Ja, erstmal hallo Annette. Ich freue mich total, wieder dabei zu sein. Ja, ich habe auch einen privaten Bezug zum Handball. Als waschechter Ostwestfale ist man doch sehr Handball geprägt von der Lemgoer Zeit, von früher rund um Daniel Stephan. Das sind schon so die Zeiten, hat man als Ostwestfale immer schon Berührungspunkte zum Handball gehabt, na klar.
Jetzt arbeitet ihr mit Danfoss ja schon eine ganze Weile mit der Handball-Bundesliga zusammen. Zwei gemeinsame Final Fours habt ihr erlebt und zweimal den Supercup. Wie schaust du zurück auf diese gemeinsame Zeit? Wie erfolgreich war sie? Wie zufrieden bist du?
Also es ist tatsächlich jetzt zweimal Final Four, zweimal Supercup schon gewesen Und ich kann nur sagen, für uns ist es eine total erfolgreiche Partnerschaft. Und es ist wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Das muss ich an der Stelle wirklich erwähnen. Wir haben ein tolles Verhältnis zu der HBL, zu der Geschäftsstelle der HBL, zu den verantwortlichen Personen, aber auch zu den Vereinen. Also man merkt das einfach, dass es ein unglaubliches Miteinander ist. Und für uns ist das ja eine perfekte Partnerschaft, das muss ich wirklich sagen. Und die Veranstaltung selber war natürlich sehr, sehr spannende Veranstaltung. Wenn ich gerade an die beiden Final Four denke, wo es einfach auch sportlich ja extrem viel Spaß gemacht hat, dabei zu sein. Diese unglaubliche Atmosphäre, diese Spannung, ja, waren tolle Events, muss ich wirklich sagen.
Gibt es denn besondere, vor allem natürlich positive Geschichten, die sich aus dieser Partnerschaft bisher entwickelt haben, die dir hängen geblieben sind?
Ja, tatsächlich, es gibt einige positive Geschichten. Also wir sind mit einigen Hallenbetreibern auch wirklich dabei, um ganz konkrete Maßnahmen zu beschließen, die man in den Hallen machen kann zur Effizienzsteigerung. Ich möchte hier am Beispiel das mal Hannover nennen gerade, weil da sind wir auch sehr, sehr weit schon mit dem Hallenbetreiber, aber auch andere Vereine, die sich da schon auch uns gegenüber sehr offen zeigen und unsere Unterstützung auch annehmen. Das ist natürlich noch ein weiter Weg. Es gibt viele Vereine der ersten und zweiten Handball-Bundesliga, aber die Schritte, die wir bis jetzt gemacht haben, die sind doch sehr, sehr positiv. Und ich muss wirklich sagen, dass alle Vereine erkennbar das Thema Nachhaltigkeit angenommen haben. Es gibt ja auch viele Vereine, die in anderen Bereichen schon was gemacht haben, sei es öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrradmöglichkeiten, die angeboten werden, wird beim Final Four ja auch super getrieben. Also es ist schon sehr, sehr positiv zu sehen, wie die Vereine sich da engagieren.
Warum ist denn ökologische Nachhaltigkeit so wichtig im Hallensport?
Ja, also grundsätzlich ist es ökologische Nachhaltigkeit immer wichtig, das ist ganz klar. Aber und ich würde das auch gar nicht so sehr auf den Hallensport reduzieren. Man sieht aber gerade innerhalb der Halle, weil da geht es dann auch um das Thema Beheizung, wenn wir jetzt direkt mal aus unserem Bereich sprechen, das ist schon sehr anspruchsvoll, was da gemacht werden muss. Und das Thema Nachhaltigkeit ist aber nicht nur Beheizung. Wir sehen an Spieltagen, dass es Nachhaltigkeitsspieltage gibt von Vereinen, wo dann auch wirklich es bis hin zum Reinigungsmittel von den, was die Putzkolonnen nutzen, Reinigungsmittel oder Becher, Plastikbecher, keine Plastikbecher. Es gibt so viele Nachhaltigkeitsthemen, die dort vorangetrieben werden. Und da gibt es ganz, ganz, ganz tolle Beispiele bei den Vereinen, wie die damit umgehen.
Jetzt hat sich ja bei der Handball-Bundesliga auch ein bisschen was geändert. Es gibt einen neuen Hauptsponsor mit Daikin seit dieser Saison. Wie hatten sich dadurch eure Zusammenarbeit auch nochmal verändert?
Für uns ist das tatsächlich ein super Match mit Daikin. Also erstmal kommen wir aus der gleichen Branche. Das ist schon mal für uns sehr, sehr wichtig. Und wir haben auch in den letzten Monaten, seitdem Daikin eingestiegen ist, ein persönlich sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander entwickelt. Also wir beiden Unternehmen, Daikin und Danfoss, immer auch in Verbindung mit der HBL, wir reden sehr intensiv miteinander. Und was wir jetzt auch machen, auch hier nehme ich nochmal das Beispiel Hannover. Wir haben eine gemeinsame Veranstaltung mit Daikin gemacht, die wir jetzt auch in anderen Hallen gerne umsetzen würden, wo wir unsere Kunden einladen und über das Thema Nachhaltigkeit und so weiter dann informieren. Anschließend natürlich ein schönes Handballspiel gucken. Aber wir auch hier merken, ja, die Vereine sind offen dafür. Und Daikin ist offen dafür, wir sind offen dafür. Ist eine tolle Partnerschaft, passt perfekt in unsere Branche.
Ja, also wir merken auf jeden Fall, es ist eine sehr, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Danfoss und der Handball-Bundesliga und jetzt eben auch Daikin, die absolut Sinn macht. Danke für deine kurzen Einblicke heute. Danke für deine Zeit. Schön, dass du bei uns warst.
Sehr gerne, danke dir.
Weiter geht's mit dem zweiten Teil von Hand aufs Herz, die Karriere von Yogi Bitter, die ja schon mal ausführlich besprochen worden ist. Und zwar im April 2020, da warst du zum ersten Mal zu Gast bei uns. Damals nach dem Saisonabbruch. Das heißt, wer mehr über die Anfänge von Yogi Bitter und über seine frühe Karriere hören will, der kann da gerne nochmal reinhören in dieses sehr, sehr coole Gespräch mit Schmiso. Wir steigen ein 2021, also quasi die Rückkehr nach Hamburg. Wie kam die zustande?
Tja, das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, weil sie immer logisch war für mich und für viele beim HSV, HSVH auch. Der Kontakt ist nie wirklich abgerissen. Ich war ja auch all den Jahren, das habe ich, glaube ich, damals logischerweise auch schon ein bisschen erzählt, ich war ja jede Woche in Hamburg. Also ich habe zwar in Stuttgart gespielt, hatte meinen Lebensmittelpunkt in Anführungsstrichen auch immer noch in Hamburg. War jede Woche bei der Familie, bei den Kindern und habe mich dort meinen Verpflichtungen hingegeben, sodass auch ich dort ab und zu mal beim Spiel war und natürlich auch dann mit Tobias Schimmelbauer, einer meiner besten Freunde, zum HSVH vermittelt habe, sodass auch da der Kontakt auf gewissen Ebenen wieder intensiviert wurde. Klar, mit Blaschenko und Toto hatte ich immer Kontakt. Es war aber lange Zeit überhaupt nicht absehbar, dass es irgendwie möglich war, zurückzukommen, weil die sportlichen Ambitionen, glaube ich, noch ein bisschen auf verschiedenen Ebenen dahin waberten. Und ich muss mal kurz überlegen, wann war das denn? Das muss ja November 2020 gewesen sein, dass ich zum ersten Mal, ich war auf einer langen Fahrt, es war Anfang Dezember, jetzt kann ich, so, pass mal auf, das Gehirn funktioniert jetzt. Noch. Jetzt funktioniert es noch. Da bin ich von Hamburg mit dem Auto nach Stuttgart gefahren und das war mit dem Mietwagen. Es war eine der ganz wenigen Touren, die ich mit dem Auto gemacht habe, weil ich, es war Corona-Zeit, wir wissen es alle noch, was da war, und mein jüngster Sohn damals nicht in die Kita durfte, weil dort überall, natürlich klar, Corona und so weiter und so fort, auf jeden Fall war in der Woche klar, er kann nicht irgendwo betreut werden. Da habe ich gesagt, okay, dann nehme ich dich mit nach Stuttgart, dann sorgen wir dafür, dass wir dich rund ums Training und so da versorgen. Die anderen sind in Hamburg geblieben. Und aufgrund der potenziellen Infektionslage sind wir nicht geflogen. Ich bin alleine immer geflogen, aber mit ihm bin ich dann nicht geflogen, habe Mietwagen genommen. Bin dann durch die Nacht von Hamburg nach Stuttgart gefahren. Es war irgendwo Mitteldeutschland auch noch Schnee. Wir mussten runter von der Autobahn, haben eine Stunde gestanden. Lange Rede, kurzer Sinn zum Kern der Frage. Auf dieser Fahrt habe ich ziemlich lange mit Sebastian Frecke telefoniert. Und wir hatten vorher schon ein bisschen WhatsApp-Kontakt und dort hat sich einfach angeboten, aufgrund dieser ungefüllten Zeit im Auto, diese mit einem längeren Gespräch mal dann aufzuwerten. Und das haben wir in diesem Gespräch, also in diesem, während dieser Fahrt gemacht. Und da sind wir so los in den Austausch gekommen. Was wäre denn, wenn und was für Möglichkeiten gibt es dann? Und seit diesem Tag war ich so ein bisschen angefixt. Und dann ging ja auch alles gar nicht, relativ schnell. Das war, wie gesagt, ich glaube Anfang Dezember 2020. Und dann haben wir uns 2 Wochen später in Hamburg getroffen mit einem relativ klaren Ziel in diesem Gespräch, wohin es laufen soll, nämlich einer Verpflichtung mit einer potenziellen Idee für nach der Karriere, und all das haben wir dann Anfang Januar schon relativ schnell fix gemacht. Bevor ich dann mit der Nationalmannschaft nach Ägypten reisen durfte, war das alles schon durch. Und ja, das war dann ziemlich kribbelig so. Und ich weiß noch, wie ich dann aus dem Büro von unserem damaligen Präsidenten Marc Ebermann quasi nach dem finalen Handschlag rausgegangen bin mit Tränen in den Augen und will ich mich wahnsinnig für primär tatsächlich für meine Kinder gefreut habe, dass ich wieder zurückkomme, dass ich dann wieder permanent in Hamburg bin, weil das schon für alle eine zehrende Zeit war, diese viele Reiserei und diese Abwesenheit.
Okay, das heißt, ich höre raus, es war vor allem auch eine Entscheidung des Familienvaters, Yogi Bitter, aber es war auch ja die Rückkehr in deinen Herzensverein.
Absolut. Also ich wollte das jetzt auch nicht irgendwie in eine hochemotionale falsche Richtung lenken. Das war hochemotional.
Nein, aber es ist total nachvollziehbar.
Ja, ja, klar.
Also
es war,
jeder, der Kinder hat, kann nachvollziehen, wie es ist, längere Zeit von ihnen getrennt zu sein.
Klar, so. Genau. So. Trotzdem muss man natürlich auch als Familienvater dafür sorgen, dass man diese Kinder versorgen kann. Und diese Möglichkeit war nun mal vorher in Stuttgart am besten. So, deswegen gab es da auch eine Abwägung, wie kann es dann irgendwie anders funktionieren, und dass wir es dann gemeinsam hinbekommen, das in Hamburg wieder so hinzustellen oder mir so eine Möglichkeit zu schaffen, dass das A, wirtschaftlich für alle funktioniert, nicht nur für mich, sondern der Verein. Ich glaube, wir haben beide ein großes Commitment abgegeben, uns für eine lange Laufzeit entschieden und nicht für hohe Saläre, sondern einfach für Sicherheit. Und A, habe ich Sicherheit vom Club bekommen, der Club hat Sicherheit von mir bekommen, da zu sein für viele Jahre. So, und das war am Ende das Perfect Match. So, und deshalb war es, glaube ich, auch in der Gesamtheit eine super Entscheidung. A, für die Kinder, A, für mich, für meine vielleicht auch dann Gesundheit, auch für mein ökologisches Karma, nicht mehr so viel im Flugzeug zu sitzen. Da gab es viele positive Nebeneffekte, und es ist mir ein großer, großer Stein vom Herzen gefallen, dass ich dann wirklich mit dieser ja, Befreiung, veröffentlicht war es ja noch nicht, dann auch in die WM 2021 in Ägypten starten konnte.
Welche Rolle hat es für dich gespielt, dass es eben von Anfang an diese Option gab, für die Karriere nach der Karriere zu sorgen?
Es war ein großer Baustein, definitiv. Auch wenn ich das, wie soll man das sagen, ich hatte da große Freiheit, da auch mitzugestalten, was das denn genau sein soll. Also klar war schon, der Verein war auch in diesen Jahren sportlich sehr erfolgreich und der sportliche Aufbau ging fast zu schnell, sodass klar war, dass im Hintergrund schon auch noch Kapazitäten gebraucht werden, die das Ganze mit am Laufen halten. Und deswegen waren die Gespräche von Anfang an eigentlich so, dass ich mich vom ersten Tag an auch als Spieler mit in Sponsorenakquise einschalte, dass ich mich irgendwie auch im Hintergrund über meine Kontakte daran beteilige, Spieler zu verpflichten, dort auch Entscheidungen mittragen darf, schon direkt von Anfang an. Und das haben wir dann in einem relativ umfangreichen Termsheet irgendwie festgehalten, was wir dann gemeinsam wollen. Und da haben alle ihren Otto drunter gesetzt und gut war's. Also das war ein sehr wertschätzender Start. Und für mich elementar zu sagen, okay, es ist ja auch, oder elementar, diese Karriere nach der Karriere mit zu involvieren in einen Vertrag und auch sehr wertschätzend zu sagen, okay, wir entscheiden das nicht nur gemeinsam, sondern primär entscheidest du und du gibst uns ein Zeichen, wann. Mhm. Und das war natürlich eine luxuriöse Situation für mich und auch eine Situation, die es mir sehr leicht gemacht hat, da mich zu committen.
Sehr leicht, obwohl der HSV zu dem Zeitpunkt, als der Wechsel verkündet wurde, ja noch in der zweiten Liga gespielt hat.
Ja, und der Aufstieg war noch lange nicht fix.
Eben. Hat das eine Rolle gespielt in deinen Überlegungen?
Ja, ich sag's dir, wie es ist. Ich hätte in der zweiten Liga mit Sicherheit mehr Schwierigkeiten gehabt als in der ersten Liga. Weil als älter werdender Torwart lebst du von deiner Erfahrung. Und in der zweiten Liga gibt es normal eine Menge Spieler, die ich nicht kannte oder die ich bis heute nicht gegen die ich nie gespielt habe. Und ein erstes Mal kann schon schwierig sein. Es ist immer schöner, einen Spieler schon mal gesehen zu haben, schon mal gespürt zu haben, wie es gegen ihn funktioniert. Und da habe ich schon ganz, ganz arg gezittert, dass es dann wirklich mit der ersten Liga klappt. Aber das auch da, Commitment aus beiden Richtungen, oder war auch von mir das ganz klar abgegeben, es geht auch mit mir in die zweite Liga.
Du hast vorhin schon gesagt, langfristiger Vertrag, 5 Jahre, also bis 2026. Eine symbolische Zahl oder war es wirklich deine Idee, dein Plan, es so lange zu schaffen? Oder war das so, ich schaffe es maximal bis dahin? wie war die Herangehensweise?
Ich habe mir viel zugetraut damals. Ne? Nee, also ich habe tatsächlich in mir drin gedacht, ich mache das 2 Jahre. So, das war mein Gedanke. So, ich mache das 2 Jahre. Dann sind wir in der ersten Liga, haben wir das erste schwere Jahr hinter uns, das zweite Jahr weiß man nie so genau, dann haben wir das vielleicht auch. Die 2 Jahre bin ich safe dabei, kann auch sportlich noch helfen, wirklich den Club wieder in sportlich sichere Gefilde in der ersten Liga zu führen. Das war so im Hinterkopf bei mir die ganze Zeit. Und dann wirklich mit der klaren Idee, sich dann immer rechtzeitig Gedanken zu machen, ob es noch ein weiteres Jahr wird, was wir dann gemacht haben. Deshalb sind es 3, gut 3 geworden jetzt. Aber es war schon, es war immer 90% Sportler, so muss man sagen. Und ich habe aber auch vom ersten Moment an diese 10% oder manchmal dann auch ein paar mehr Prozent im Hintergrund mitwirken dürfen. Und von daher habe ich das nie so als einen kompletten Switch gesehen, sondern es war so ein bisschen eine Verlagerung von der Tätigkeit am Ende.
Du hast, als wir angefangen haben, über diesen Part zu sprechen, über deine Rückkehr nach Hamburg, kurz einen Namen genannt, den wir auch bei uns haben, der uns auch ein paar Grüße für dich dagelassen hat.
Lieber Yogi, ja, wo soll ich nur anfangen? Dass man mit 42 Jahren die Handballschuhe mit ruhigem Gewissen an den Nagel hängen kann, das steht außer Frage. Den Weg, den du bis dahin zurückgelegt hast, gepflastert von Superlativen, da kann man nur den Hut ziehen. Von mir, von ganzem, ganzem Herzen, allerhöchsten Respekt. Herzlichen Glückwunsch zu allem, was du erreicht hast. Ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, am Sonntag diesen ganz besonderen Tag mit dir zu verbringen. Der HSV Hamburg wird eine Abschiedsshow hinlegen, die sicherlich die Welt noch nie gesehen hat. Ich wünsche dir, dass es unheimlich emotional wird mit all deinen Freunden, mit der Familie. Letztes Mal die Handballschuhe zumachen. Ich freue mich sehr. Zum Sportlichen. Ja, Yogi, als sich unsere Wege das erste Mal in Stuttgart gekreuzt haben, wir konnten unser Glück kaum fassen,
als absolute Lebensversicherung uns den Arsch im Klassenerhalt Woche für Woche gerettet. Relativ schnell wurde mir aber klar, dass wir über die sportliche Qualität hinaus einen unfassbar geilen Menschen kennengelernt haben, von dem ich unheimlich viel lernen konnte, in ganz vielen Bereichen des Lebens über den Sport hinaus, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Ich schätze unsere Freundschaft sehr, Yogi. Ich konnte dir natürlich auch einige Sachen beibringen, wo du jetzt aber auch noch nicht ganz ungeübt warst, ehrlicherweise. Wir haben keine Champions League-Titel zusammen gewonnen, wir sind nicht Weltmeister geworden, aber wir haben den ein oder anderen Heimsieg, sei es gegen GWD Minden oder TBV Lemgo, gefeiert wie eine Weltmeisterschaft. Ich will die Zeit nicht missen, ich denke unheimlich gerne daran zurück und wünsche dir von Herzen als Freund alles Gute und freue mich unheimlich auf Sonntag, Yogi. Alles, alles Gute.
Ja, krass, schön.
Tobias Schimmelbauer war das.
Tolle Menschen habt ihr wieder ausgegraben hier, die was erzählen. Ja, ja, ist krass, ne, was der Handball auch macht. Und das ist ja das Entscheidende, dass man natürlich sportlich irgendwie was reißt. Sonst wird es nicht zum Beruf. Viel wichtiger ist aber, dass man Menschen trifft, die auch bleiben. Und da gibt es in jeder Mannschaft nicht so viele. Es gibt immer Freundschaften und Freundschaften. Und man sagt, ja, man telefoniert mal, so wie es im Leben halt auch ist. Sind halt dann am Ende dann auch ein paar Arbeitskollegen dabei, zu denen man sich hingezogen fühlt, zu denen man ein gutes Verhältnis hat. Aber es ist dann auch nicht immer ganz leicht, immer den Kontakt in alle Richtungen zu halten. Und selbst bei Schimmel ist es so, dass wir es nicht schaffen, jede Woche mal zu telefonieren. Mhm. Wir haben zum Glück eine Gruppe bei WhatsApp, die sehr, sehr stark frequentiert ist, fast täglich, würde ich sagen. Wo wir uns so in diesem alten Stuttgarter Kreis austauschen. Und das ist mir sehr, sehr, sehr wertvoll für mich, da den Kontakt zu halten über so eine kleine Gruppe. Da uns sonst dann auch wirklich dann in allen Bereichen sich auch mal die Zeit fehlt. Und ja, aber es ist super schön. Stuttgart war für mich auch eine Erweiterung meines Blickfeldes in alle Richtungen. Mhm. War eine krasse Zeit, mal eine ganz andere Rolle in der Mannschaft zu spielen, wirklich als, ja, wie schon mal gesagt hat, als Lebensversicherung verpflichtet zu werden, zu sagen, okay, mit dir können wir es vielleicht irgendwie schaffen, als Aufsteiger die Halle, die Klasse zu halten und dass dann auch 5,5 Jahre draus geworden sind, weil ich mich wohlgefühlt habe, weil wir es insgesamt irgendwie gut fanden. Ja, und war auch mal schön, dass man mit den Jungs da unten, mit dem Verein dann auch so einfache Sachen, würde man sagen, wie ein Heimsieg gegen Lemgo oder wie gegen Minden, was Schimmel gerade angeführt hat, dann auch mal feiern durfte wie eine Weltmeisterschaft. Das waren auch Sachen, die ich da gelernt habe, weil das war vorher in meinem Leben, fand das nicht statt.
Immer in Superlativen gedacht,
genau, und gelebt. Genau, ne? Immer in Superlativen gelebt, immer nach dem größten Ziel gestrebt. Und das war aber tatsächlich auch ein Grund, warum ich mich am Ende für Stuttgart entschieden habe, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt hier 5 Angebote von Mannschaften, wo ich im Mittelfeld mitschwimmen kann, wo ich weiß, da wird nicht viel passieren, da verdiene ich jetzt mein sicheres Geld jetzt irgendwie nach der Pleite, als ich in der Saison dann wechseln musste. Aber ich habe dann gesagt, nee, das ist nicht mein Anspruch. Ich will jetzt irgendwas, ich habe immer für irgendwas gekämpft auf der Platte und ich will jetzt nicht irgendwie um einen Platz 8, 9 oder 11 kämpfen, sondern ich will jetzt zu einem Team gehen, wo ich weiß, da werde ich gewertschätzt und da kann ich irgendwie was hinterlassen. So, und das war für mich einer der entscheidenden Gründe, warum ich dann damals dem TVB zugesagt habe, wo für mich klar war, okay, das ist eine ganz neue Welt, das ist weit weg von Hamburg. Dazu, und da rede ich auch ganz offen drüber, gab es bei mir auch Privatveränderungen durch eine Trennung im privaten Bereich, war ich auch mal froh, weit weg zu sein von Hamburg. Das führte dann auch in dieser ganzen Phase mit dazu, dass ich mich committed habe und gesagt habe, alles klar, Hamburg, Stuttgart, weit genug voneinander entfernt, ganz andere Ziele, ganz andere Geschichte, dort kann ich was hinterlassen, lass uns das probieren. Und das war erstmal auf 6 Monate angelegt und die Geschichte hat was anderes gezeigt.
Jetzt hat Tobias gerade gesagt, er hat viel von dir gelernt, aber du hast auch Sachen von ihm gelernt. Was ja, denn zum Beispiel?
Schimmel ist ein Lebenskünstler und von Lebenskünstlern muss man sich als sehr rationaler Mensch vielleicht auch mal was abgucken. Schimmel hat mir ganz viel, hat mir gezeigt, wie viel Wertschätzung man auch einer ruhigen Minute mal entgegenbringen muss. Also ich bin schon jemand, der sehr unter Zeitdruck lebt, mit den vielen Reisen, mit vielen Verpflichtungen auch in der Familie und im Job, und Schimmel ist in der Zeit, jetzt mittlerweile ändert sich das auch, weil er auch im Job angekommen ist oder im normalen Berufsleben angekommen ist, war schon jemand, der auch die ruhigen Minuten oder die Geselligkeit sehr geschätzt hat und das auch anderen beigebracht hat, wie wichtig das ist. Mhm. Und das war für unser Team damals elementar, dass wir auf der Platte gut funktioniert haben, lag daran, dass wir auch uns privat alle gut verstanden haben und viel, viel, viel zusammen gemacht haben und auch viel zusammen gefeiert haben.
Also hat Stuttgart dich auch als Mensch total verändert?
Stuttgart war für mich in irgendeiner Form auch nochmal eine zweite Jugend. Ja. Mhm. Ich war alleine dort, ich habe mein Leben dort alleine gelebt, mhm. Hatte den kompletten Wechsel zwischen Familienleben in Hamburg und meinem sportlichen Mittelpunkt und wie sagt man das denn? Es war irgendwie eine große Freiheit in dem Moment in Stuttgart.
Freiheit war auch das Wort, was mir, das spricht man als Familienvater oder Familienmutter so ungern aus, weil es irgendwie so egoistisch klingt, aber genau das ist es, Freiheit.
Ja, es bringt ja auch nichts, dann in Stuttgart zu sitzen und zu sagen, boah, jetzt kann ich jetzt irgendwie 5 Tage lang nicht direkt mich um meine Kinder kümmern, sondern ich bin jetzt hier und sieh zu, dass wir irgendwie morgen wieder Brötchen auf dem Tisch haben und kümmere mich dann in der Phase und man fühlt sich dann ja auch vor Augen, dass es eine Menge andere Jobs gibt, wo Väter dann irgendwie nachts arbeiten oder halt auch erst abends aus dem Büro kommen, wenn die Kinder schon schlafen. So, es ist alles nicht ideal, aber ich habe mich auch ein bisschen damit, mich selber ein bisschen damit geschützt, auch zu sagen, ich bin nicht der Einzige, der unter der Woche nicht da ist. Und dann diese Freiheit dann auch zu genießen, zu sagen, okay, ich sitze halt jetzt nicht hier und blase Trübsal, sondern ich nutze das jetzt für mich und entwickle mich da irgendwie weiter, auch wenn es nicht alles bewusst war, aber ich habe dann schon in vollen Zügen auch genossen, was anderes machen zu dürfen.
Lass uns zurückgehen nach Hamburg, in deine erste Saison dann wieder mit dem HSV, also die Saison 21-22. Wo der Kreis sich dann so ein bisschen geschlossen hat. Das erste Spiel war gegen Göppingen. War dein erstes Spiel für und mit dem HSV seit dem 27. Dezember 2015. Damals ebenfalls gegen Göppingen. War dir das bewusst, dass es sich um denselben Gegner gehandelt hat?
Klar. Und total. Also ich meine auch dieses Spiel Göppingen oder dieser Dezember 2015, den werden wir alle nie vergessen. Alle, die direkt beteiligt waren, werden das nie vergessen. Seit wir da im Oktober 15 mitbekommen haben, okay, finanziell sieht es sehr, sehr schwierig aus, es gibt keine Lösung, die Insolvenz droht. Wir waren damals ja auch schon quasi unter einem Insolvenzverwalter, haben wir da schon gespielt. Und was dieses Team damals 2015 dann auch aus dem Hut gezaubert hat, ich glaube, wir haben jetzt im Dezember, lass mich lügen, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, alles gewonnen. Wir haben das Ganze dann beendet auf Platz 4 mit einem phänomenalen Heimsieg gegen Göppingen, dann wirklich zum Ende. Uns war gar nicht bewusst, dass es das Ende war. Wir haben aber trotzdem ums letzte Körnchen gespielt. Halle war relativ voll, kann ich mich gut dran erinnern. Ich weiß auch noch, wie wir von der Platte runtergegangen sind. Uns in der Kabine war eine ganz komische Stimmung. Wir wollten eigentlich feiern, aber alle wussten nicht so richtig, wohin mit sich, weil ja auch keiner wusste, was passiert jetzt in ein, zwei Wochen. Sind wir als Team, sind wir als Verein Geschichte oder geht's weiter? Ja, und dass sich da der Kreis dann so schließt, in 2021 wieder der gleiche Gegner, da haben wir zwar leider nicht gewonnen, aber wir waren auch dicht dran.
Stimmt, 27-28 ging es am Ende aus. Am Ende seid ihr auf dem 14. Tabellenplatz gelandet als Aufsteiger, hattet 10 Punkte zur Abstiegszone, also ziemlich souveräner Klassenerhalt, würde ich sagen. War dir das bewusst zu Anfang der Saison? Also war dir klar, dass das eine entspannte Saison werden kann oder war das für dich schon auch überraschend, dass ihr mit so einem Abstand die Klasse gehalten habt?
Nee, das war auch ein bisschen, wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen Glück, dass andere nicht so performt haben. Aber es war eine Fortsetzung dessen, was der sportliche Teil dieses Clubs in den Jahren zuvor auch geleistet hat, nämlich dass man immer überperformt hat und auch in dem Jahr, wir hatten natürlich gute Ergänzung. Wir haben mit Manu Späth jemanden dazugeholt, der die Liga aus dem FF kennt, der der Mannschaft super viel Ruhe gegeben hat, der auch dann sofort Mittelpunkt der Mannschaft war, wo andere sich mal ein bisschen anlehnen konnten, wenn es mal nicht so lief. Wir hatten einen ganz breiten Kader, einen ganz wilden Kader mit vielen Spielern, wo man wahrscheinlich so einfach gesagt hätte, das sind keine Erstligaspieler. Es war punktuell verstärkt worden, aber ein sehr unerfahrener Erstligakader, muss man sagen. Und das haben wir natürlich dann schon irgendwie versucht, mit Manu Schimmel, auch meiner Person, ja, das waren ja eigentlich die einzigen Spieler, die Erstliga-Erfahrung hatten. Da kam Azad Bajuli noch dazu, okay. Kaspar Morten sind auch ein wichtiger Faktor, so, aber das war so das Grundgerüst und der Rest war jung und wild und sehr, sehr wild so. Und dass wir das dann geschafft haben, in dem Jahr wirklich zu kanalisieren und in den entscheidenden Spielen, wo es um was ging, dann auch wirklich eigentlich immer geliefert haben, das war für mich sehr überraschend, definitiv. Dass wir die Klasse halten können, habe ich immer geglaubt. Dass es dann aber in den letzten Spielen wirklich dann so ein bisschen so ein lockerer Zieleinlauf war, das habe ich nicht für möglich gehalten.
Manuel Spät hast du angesprochen. Wir hören ihn.
Ja, ihr habt aber die ganze Handballwelt abtelefoniert.
Ja, mein lieber Freund Joachim Yogi Bitter, wie dich die Medien ganz gerne mal nennen. Ja, Yogi, kaum zu glauben, dass jetzt wirklich dein letztes Spiel ansteht. Gefühlt warst du ja einfach schon immer in der Handball-Bundesliga und bist irgendwie auch nicht so richtig wegzudenken, aber du hast dir deinen handballerischen Ruhestand jetzt natürlich mehr als verdient nach all dem, was du für den Handball geleistet hast. Ich glaube, über deine sportlichen Erfolge braucht man nicht viel zu sagen, da kann man einfach nur den Hut vorziehen, absoluter Respekt. Viel mehr als die sportlichen Erfolge schätze ich allerdings an dir das, was du immer für deine Vereine und Mannschaften abseits des Spielfeldes geleistet hast. Du hast dich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, bist immer vorweggegangen, warst ein wichtiger Ansprechpartner für alle. Ja, einfach nicht nur ein großartiger Sportler, sondern vor allem auch ein großartiger Mensch. Und es war mir eine absolute Ehre, einige Jahre in Stuttgart und Hamburg zusammen mit dir auf dem Feld zu verbringen. Und umso mehr freue ich mich jetzt auch bei deinem letzten Spiel am Sonntag gegen Flensburg live in der Halle zu sein und dich gebührend zu verabschieden. Genieß nochmal alles, saug alles auf und dann hoffe ich, dass wir zusammen einen schönen Abend haben und du ein bisschen länger durchhältst als damals bei deinem Einstand in Hamburg. In diesem Sinne jetzt noch viel Spaß beim Talk und dann vor allem am Sonntag. Wir sehen uns. Viele Grüße.
Das müssen wir jetzt als erstes aufklären. Was ist da passiert bei deinem ersten Abend in Hamburg?
Ja, in Hamburg gibt es ja die große Tradition, die schöne Tradition, dass man als neuer Spieler seinen Einstand feiern muss und seinen Einstand geben muss. Und das ist auch mir auferlegt worden oder mir als kleines Geschenk geschenkt worden, dass ich das als Rückkehrer, aber dann in diese neue Mannschaft und auch in den dann doch irgendwie neuen Verein auch machen durfte.
Und das Schrägstrich war, musste.
Musste, genau. Und das war feuchtfröhlich, das war spannend, das war ein großer Abend für uns alle und ich war tatsächlich derjenige von den Neuankömmlingen oder von den neuen Spielern in dieser Saison, der sich dann am Ende am 1. verabschiedet hat. Ich bin zwar noch mitgefahren in die Stadt zum Club, das Taxi musste aber auf dem Weg schon ein paar Mal halten und war dann aber nicht mehr wirklich, wie umschreibe ich das jetzt am besten?
Es war im Interesse der Gruppe, dass du dich eher zurückziehst.
Sagen wir mal so, genau, im Interesse der Gruppe, weil sie sonst wahrscheinlich nicht in den Club gekommen wäre.
Genau.
Du hast die Information schon mal gehört.
Okay. Nein, aber ich kenne euch ja auch alle schon so ein bisschen und kann mir ungefähr vorstellen,
genau,
was sich da abgespielt hat.
Es war genauso. Wenn die Gruppe in dem Moment zu mir gehalten hätte, dann wäre wahrscheinlich der Abend für alle vorbei gewesen und ich bin dann...
Also hast du dich ganz solidarisch in den Dienst der Gruppe gestellt.
Wie immer.
Wie immer. So.
Nicht schützend vor die Mannschaft, sondern die Mannschaft hat sich in dem Fall mal schützend vor mich geworfen. Aber genau, ich bin dann ins Taxi und nach Hause und am nächsten Tag habe ich mir dann erzählen lassen, wie schön der Abend war.
Ohne dich.
Ohne mich.
Auch okay.
Wie schön er ohne mich dann werden konnte.
Aber sag mal, ich frage mich gerade, ob überhaupt noch irgendein normaler Zuschauer Platz findet in der Arena gegen Flensburg, weil also, sie kommen ja alle. Ne? Also gefühlt ist doch die Halle voll mit deinen Menschen.
Ja, super schön. Also das ist auch das, wo ich mich jetzt so ein bisschen rein emotional reinfallen lasse in den nächsten Tagen, glaube ich nochmal, dass das auch wirklich so ist, dass wahnsinnig viele Freunde und auch Familie und alte Weggefährten kommen, um mir nochmal den letzten Gruß zu erweisen mit geschnürten Handballschuhen. Das bewegt mich arg und ich lasse es im Moment tatsächlich noch nicht so richtig an mich ran. Nicht, weil ich es bewusst wegschiebe, aber weil wir einfach daran arbeiten, dass dieser Tag für alle schön wird und ich kann es noch nicht so richtig glauben, dass der Tag jetzt kommt. Es ist alles fein, dass er kommt, aber dass er jetzt kommt und was dann alles so passieren wird und dann hinterher eigentlich so viele Leute zu treffen, irgendwie für doch keine Zeit zu haben. Jeder akzeptiert genau das, dass man sich nur mal kurz sieht und zwei Worte wechselt und dann den Abend gemeinsam irgendwie in derselben Umgebung verbringt, wo man eigentlich ja gar keine Zeit zu quatschen hat. Mhm. Aber das ist dann ja auch Wertschätzung, dass jemand kommt für so einen Moment und genau weiß, dass es nicht nur ein 1-zu-1-Treffen ist, sondern einfach das Dasein in dem Moment ganz viel wert ist.
Mhm. Lass uns reinspringen in deine zweite Saison nach deiner Rückkehr dann hier in Hamburg, also die Saison 22/23. Du hast Anfang der Saison dann die Marke von 600 Spielen geknackt und hast in einem Interview mit dem HSV gesagt, ich habe in den bisherigen 599 Spielen unglaublich wenig Tore geworfen. Dem werde ich mich in der nächsten Zeit intensiv widmen. Zu dem Zeitpunkt hattest du 11 Tore. Das ist immer noch 11.
Hat nicht so ganz versagt, ne? Hm. Habe ich versagt, ja.
Da hast du ausnahmsweise mal eine zu große Klappe gehabt.
Genau, ja. Ja, vielleicht war es einfach der dann doch durchsickernde Realismus, dass es für mich keine Option ist, das Ding über das ganze Feld da reinzuwerfen. Ich bin ja ganz, ganz überrascht. Es waren vorher schon 11, krass. Hätte ich mir selber gar nicht zugetraut. Ja, nee, muss ich sagen, da habe ich einfach mal definitiv eine zu große Klappe gehabt. Aber ich wollte, dass die anderen die Tore werfen.
Im Mai dieser Saison hast du dich dann einer Knie-OP unterziehen müssen, bis Saisonende auch ausgefallen. Das war absehbar, dass diese OP irgendwann kommen wird. Du hast das sehr lange schon unter Beschwerden gelitten, seit Februar, glaube ich, oder?
Jetzt müssen wir gerade überlegen, in welchem Jahr sind wir denn jetzt
eigentlich? Wir sind jetzt im Jahr 2023.
23, ja genau, weil nicht, dass wir jetzt was durcheinander kriegen. Mhm. Cut, müsste schneiden, weil ich habe mich ja im Sommer, als ich von Stuttgart hierher gekommen bin, auch am Knie operieren lassen. Aber das ist die zweite OP, genau. So, okay, setzen wir da wieder ein. Genau, ja, ich hatte ja mich vor den Olympischen Spielen, also im Sommer oder Frühjahr 2021, am Knie operieren lassen in Stuttgart, weil ich dann doch mein stark geschädigtes Knie aus 2012 dann ein bisschen Probleme gemacht habe, noch ein paar Sachen entfernen lassen, die mich einfach immer wieder gestört haben und wir davon ausgegangen sind, dass das eine zweiwöchige Sache ist, wo ich zwei Wochen raus bin, dann wieder dabei bin. Dann habe ich aber leider während dieser OP quasi eine Infektion in mein Knie bekommen und die mich dann auch fast die Teilnahme an den Olympischen Spielen 21 gekostet hat. Und danach war das Knie tatsächlich sehr, sehr anfällig, muss man sagen. So, und es wurde dann leider 23 nochmal notwendig, dass ich nochmal eine Pause mache. Wir haben es dann irgendwie gezogen, solange es irgendwie ging. Ich habe versucht, da irgendwie der Mannschaft so viel wie möglich zu geben, aber dann, als klar war, im Frühjahr 23, wir sind auf einem guten Weg, der Klassenerhalt ist nicht sicher, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Dann mit Blick auf die neue Saison dann gesagt, okay, dann machen wir es jetzt, lassen das Knie nochmal ein bisschen grundrenovieren für ein weiteres Jahr. Und dann war ich dann für den Rest der Saison raus.
Das war aber damals jetzt nicht irgendwie so eine Situation, wo du dich auch schon mit dem Thema Karriereende beschäftigen musstest, sondern du hast jetzt gerade so lapidar gesagt, wir lassen das Knie einmal grundrenovieren. Genauso bist du da auch rangegangen?
Ich habe mit den Ärzten gesprochen und wir haben eruiert, woran es liegt, warum ich immer so ein dickes Knie habe. Mhm. Natürlich ist das Knie nach so vielen Jahren Leistungssport nicht mehr komplett gesund, sondern es ist eher hocharthrotisch. Aber da gibt es halt schon Möglichkeiten, dass man das noch irgendwie hinbekommt, dass es noch weitergehen kann und dass man noch weiter spielen kann. Und ich habe mir das Grundverständnis abgeholt, das Knie wird nicht mehr besser. Man kann das aber nochmal jetzt operieren und man kann nochmal sagen, okay, man nimmt nochmal noch mal Anlauf und säubert nochmal ein bisschen das, was dir jetzt Probleme macht oder was immer wieder zu der Reizung führt. Und investiert da jetzt nochmal 3-4 Monate rein und den Sommer, dass es halt dann nochmal normal weitergehen kann. So, und das war das Grundverständnis, mit dem ich da reingegangen bin. Natürlich beschäftigt man sich im Hinterkopf so, wäre es besser, wenn. Aber ich hatte noch nicht fertig. So. Ich war noch nicht durch mit dem Thema, deswegen habe ich dann auch investiert und dann wirklich nochmal 3-4 Monate Vollgas-Reha und in allen Lebensbereichen dann wirklich auf alles verzichtet, um wirklich nochmal ein neues Jahr in Angriff nehmen zu können.
Was heißt in allen Lebensbereichen auf alles verzichtet?
Ich habe einen kompletten Cut gemacht. Mir war ja klar, dass wenn ich jetzt die OP mache, dass das auch von mir einiges abverlangen wird. Es ist nicht einfach nur mal kurz rein, raus und wieder zu und alles geht weiter, sondern ich hatte dann schon klar das Wissen, dass ich dann 8 Wochen lang Teilen entlasten muss, dass man dem Knorpel die Zeit geben muss, einfach auch wieder ein bisschen zur Ruhe zu finden und sich wieder ein bisschen gut aufzustellen. Und ja, dann waren 8 Wochen, waren komplett hart. Natürlich, wenn du Kinder hast, weißt du selber, wie das ist, wenn du nicht, wenn du nur auf einem Bein rumhüpfst oder mit Gehstützen unterwegs bist. Und dann das A zu bewerkstelligen, das war eine Aufgabe, und dann aber drumherum zu sagen, vom ersten Tag an kein Alkohol, Ernährung komplett umgestellt, mich mit vielen Leuten, Experten auseinandergesetzt, was kann ich jetzt tun, um diesen Knorpelaufbau perfekt zu gestalten in dieser Zeit, weil ich einfach auch dann alles investieren wollte, um dieses ein Jahr noch zu bekommen, so, und dieses ein Jahr auch bestmöglich zu bekommen. So, und das war dann, wo ich dieses Frühjahr und den ganzen Sommer investiert habe.
Die Saison endet dann ohne dich, aber mit einem ziemlich überragenden 7. Tabellenplatz. Und es geht dann weiter mit der Saison 23/24, die zwar sportlich gut endet, aber eben in der drumherum wahnsinnig viel passiert. Und in der du dann ja auch, wir haben vorhin kurz über Rollenkonflikte gesprochen, auch in deiner Rolle als Spieler schon involviert warst in diese ganze Rettung des HSV rund um den drohenden Lizenzentzug. Wie bist du damit umgegangen? Konntest du das trennen, diese beiden Rollen?
Das war, glaube ich, der größte Konflikt in der gesamten Zeit natürlich. Also wenn man auf einer guten Ebene arbeitet, dann findet man immer eine gute Basis auch. Aber es war eine ganz schwierige Zeit, wo es Ausschläge in alle Richtungen gab. Es gab wichtige Spiele, die zu spielen waren. Wir als Spieler mussten natürlich irgendwie auch die sportliche Qualifikation für die Bundesliga erreichen, und das war spätestens seitdem wir, oder speziell jetzt ich, und da muss ich auch Niklas Weller nennen als Kapitän, die natürlich, wir beide waren relativ viel involviert in die Gesamtgemengelage. Das war für uns nicht leicht, dass wir das trennen konnten, dass wir in der Kabine, sage ich mal, uns immer irgendwie dann doch ein Grinsen ins Gesicht hämmern mussten, damit wir nicht zeigen, was wir eigentlich wissen oder woran wir eigentlich so nebenbei arbeiten. Wir mussten auch lernen, dass man vielleicht nicht die hundertprozentige Wahrheit immer auch in die Mannschaft tragen darf. Und das hat nichts mit Verschweigen zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass man die Informationen zur richtigen Zeit teilt und auch den Weg der Mannschaft sportlich nicht gefährden darf, sondern dass man da ganz arg abwägen muss, wann und wie man mit wem spricht. Das war ein extremer Rollenkonflikt für uns beide. Und dass wir dann da so tief eingestiegen sollten, durften, mussten irgendwie auch, weil wir gemerkt haben, es fehlt an Ressourcen. Es fehlt in allen Ecken und Kanten an Ressourcen, die sich jetzt irgendwie an der Rettung des Clubs beteiligen und die auch einfach sagen, egal, koste was es wolle, wir konnten ja nur Zeit und Einsatz und vielleicht hier und da ein bisschen Kompetenz mit einbringen, war es einfach der Wille zu kämpfen von uns beiden. Wir wollten um Punkte kämpfen und haben uns dann nachts hingesetzt und haben um andere Sachen gekämpft. Und ich werde nie vergessen, wie wir beim Auswärtsspiel, ich sage jetzt extra nicht wo, uns die ganze Nacht um die Ohren geschlagen haben, um zu überlegen, wie kann man jetzt morgen irgendwie dieses Thema lösen, wie kann man das jetzt angehen, wie kann man jetzt irgendwie dort den besten Kniff, was fällt uns noch für ein Kniff ein, um das Ganze zum Guten zu wenden. Mit dem klaren Wissen, wir verlieren hier gerade Energie für das Spiel morgen, aber wir mussten abwägen die ganze Zeit, und das war eine ganz schön heftige Zeit, die, glaube ich, ganz viele im Club gespürt haben, aber die für uns in der Konstellation, klar, du bist Sportler und du musst irgendwie als Sportler die Kohlen aus dem Feuer holen, der dann woanders Energie reingibt, das war ein extremer Konflikt.
Das klingt so ein bisschen danach, als wäre das Ganze aber auch alternativlos gewesen. Also als hättet ihr genau gewusst, wenn wir das jetzt nicht tun, dann tut's halt kein anderer. Also dann... Wir müssen es eigentlich machen, sonst war es das.
Die Geschichte hat gezeigt, dass es mit uns funktioniert hat, ja. Wir wissen nicht, ob es anders nicht auch funktioniert hätte. Ich glaube, wir hatten beide arge Zweifel. Wir haben in dem Bewusstsein gelebt, dass wir alles versuchen müssen, dass wir ganz viel Zeit und Herzblut und alles, was man geben kann, irgendwie jetzt ab sofort investieren müssen, damit wir wenigstens sagen können für uns selber, wir haben es versucht. Wir wollten ja nicht versuchen, oder jetzt habe ich 100.000 Mal versuchen gesagt, wir wollten ja nicht in die Situation kommen, dass wir hinterher merken, wir haben es nicht getan und es hat nicht geklappt. Sondern von da war in dem Moment für uns beide alternativlos, zu sagen, wir machen das jetzt egal wo, wir unterstützen egal bei was es ist, wir machen das jetzt einfach. Und da beziehe ich jetzt ganz viel auf uns beide. Es gab noch im Team und auch um die Mannschaft herum eine Menge Menschen, die auch genauso gedacht haben und die in ihrem Rahmen des Möglichen was getan haben. Nur bei uns hat sich ziemlich viel dann einfach, ja, bei uns wurde es dann irgendwie, liefen die Fäden zusammen.
Das Schöne ist, dass du diesen kompletten Podcast über mir schon eine Vorlage quasi nach der anderen gibst, weil auch Niklas Weller, über den du die ganze Zeit sprichst, haben wir selbstverständlich zu deinem letzten Spiel zu Wort kommen lassen.
Moin Yogi. Ja, zunächst an so einer Stelle gebührt sich, glaube ich, einmal auch von meiner Stelle noch herzlichen Glückwunsch und danke zu sagen, Glückwunsch zu deiner Karriere und danke, dass ich ein ganz kleiner Teil davon sein durfte. Und ich hoffe, dass die Karriere nun abseits des Spielfelds in Hamburg noch sehr, sehr lange weitergeht in der Handballwelt und freue mich, dass du uns im Club oder Hamburg erhalten geblieben bist. Zwei kurze Fragen, eine mit ein bisschen Augenzwinkern vielleicht. Zum einen wird die Leute interessieren, hat mich schon immer interessiert, wie du es geschafft hast, auch nach den ganzen Titeln, die du bereits am Anfang der Karriere gewonnen hast, dich immer wieder in jeder HBL-Saison zu motivieren, auch wenn es vielleicht in Anführungszeichen nur um den Klassenerhalt ging. Die eine Frage und dann die zweite Frage aus unserer gemeinsamen Zeit und unserem ersten und einzigen, ja nicht ganz einzigen, aber Vorbereitungstitel, würde mich interessieren, wie du schaffst, auch in der Vorbereitung, gerade mit Blick auf das Finale des Heidecups, immer wieder schaffst, dich zu motivieren oder wie du dich ganz besonders auf dieses eine Spiel im Finale des Heidecups, ich glaube, es war Saison 2021-22, vorbereitet hast. Liebe Grüße.
Es klingt, als könnte es eine gute Geschichte werden.
Wenn ihr mich jetzt hier sehen könntet, es brodelt in mir. Nein, mein Hirn arbeitet nicht, dass ich überlege, auf was er jetzt anspielt, ist ja klar. Ach Leute, ihr bringt mich immer hier in eine Situation rein, da will man gar nicht hin. Aber es gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass ich so erzogen worden bin, dass ich nicht lügen soll. Ne?
So, und ich kann da nichts für, Niklas Weller hat das Thema aufgemacht. Ja?
Der hat das aufgemacht, ja. Ja, kommen wir mal zu den einfachen Sachen. ja, ich habe es ja eben schon gesagt, wie motiviert man sich immer wieder und auch wenn es vielleicht nicht um den Titel geht, sondern es geht, glaube ich, immer um die innere Einstellung zu etwas und in Stuttgart oder auch in Hamburg ging es in den letzten Jahren darum, sich von unten fernzuhalten und das irgendwie auch als eigenen Titel irgendwie zu sehen und als ein Ziel auszurufen, dass es zu erreichen ging. Es hat sich immer so angefühlt, oder viele haben immer so davon geredet, man muss etwas vermeiden, man muss den Klassen, man muss den Abstieg vermeiden, aber für mich ging es immer eher darum, das so ein bisschen anders zu positionieren, so ein bisschen anders darzustellen, nämlich dass man auch was erreichen kann, indem man nämlich eine gewisse Platzierung erreicht, gewisse Punktzahl erreicht, um damit dann automatisch etwas zu vermeiden, was negativ ist. Aber das war für mich immer viel wichtiger, das nach vorne zu stellen, zu sagen, Jungs, wir können hier gemeinsam was erreichen, was aufbauen. Und das irgendwie als großes Ziel auch auszugeben und danach auch zu leben. Und dann wirklich auch dann, wie wir es uns auch bei Schimmel gelernt haben oder gehört haben, dann auch so kleine Erfolge dann wie was Großes zu feiern, das gehört dann zur Wahrheit dazu. So, was war die zweite Frage nochmal?
Heidecup. Mhm. Finale. Vorbereitung.
Tja, ein unrühmlicher Teil meiner Karriere. Ich darf ja nicht sagen, wer alles dabei war, weil da sind noch Sportler dabei, die immer noch aktiv sind. Aber ich war in einer Gruppe gefangen, die mich mitgenommen hat und die würden wahrscheinlich sagen, ich habe es forciert. Bestimmt auch deswegen, weil ich mein Auto zur Verfügung gestellt habe, was wir nicht selber gefahren sind, aber wir haben noch jemanden akquiriert, der uns gefahren ist. Ja, ich glaube, wir sind nachdem wir in den Heidecup-Finale eingezogen sind, bei dem doch einen der wichtigsten Vorbereitungsturniere der Welt, war uns klar, wir müssen auch das schon als kleinen Triumph feiern und dann ist es ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und wir haben dann tatsächlich einen jungen Spieler aus dem Bett geholt und wir saßen noch bei dem traditionellen Abendessen beim Heidecup, das ist immer sehr, sehr schön.
Aber Heidecup ist doch
Heidecup ein Schneeberding, genau. Wo am Samstagabend immer alle Mannschaften zusammen grillen und auch mal gemeinsam ein Bierchen trinken und auch wirklich mal entspannt zusammensitzen. Das ist dann aber mit vielen meiner Freunde dann aus dem Ruder gelaufen. Die Trainer haben wohlwollend weggeschaut und gesagt, okay, habt einen schönen Abend. Den Rest des Abends haben
und
sie natürlich...
Und dann seid ihr steil gegangen in Schneverdingen oder was?
Dann sind wir so steil gegangen, dass wir dann wohl irgendwie auch noch die Kiste Bier, die wir uns noch an der Rezeption haben, erschwatzt, wohl ziemlich laut vor den Zimmern der Trainer langgetragen haben, sodass jeder schon in dem Moment wusste, was gerade passiert. Wir dann noch einen jungen Spieler aus dem Bett geholt haben, der uns dann zum Schützenfest um die Ecke gefahren haben. Und
nein! Boah, wart ihr Arschlöcher.
Ja gut, das war doch okay, er durfte doch im Auto weiterschlafen, oder?
Ach, der musste dann da warten, bis ihr fertig wart, oder was? Jogi, so. Bitter, ich dachte, ja, du bist ein guter Mensch.
Ja, ich bin doch ein guter Mensch. Wir haben ihn ja auch nicht mit reingezogen. Wir haben gesagt, am Ende, am nächsten Tag, als wir dann zur Rechenschaft gezogen wurden und zur Rede gestellt wurden, haben wir natürlich gebeichtet und haben wir auch...
Habt ihr gesagt, wir hätten es nie gemacht, wenn der uns nicht gefahren
hätte? Genau, natürlich, genauso haben wir gesagt. Der ist auch schuld, weil der uns ja gefahren. Nein. Der Abend war wunderschön. Wir wurden natürlich auf dem Schützenfest auch nicht erkannt, ist ja klar.
Natürlich nicht.
Es war auch nicht so, dass am nächsten Tag...
Es gab auch noch keine Handys, Social Media und so.
Natürlich Gott sei nicht. Dank. Und wir haben auch sicherlich keine Fotos gemacht, weil wir noch Herr unserer Sinne waren. Und wir haben auch mit Sicherheit nicht mit irgendwelchen Leuten per PayPal Bargeld ausgetauscht. Also wir haben PayPal geschickt, die haben uns Bargeld gegeben, weil wir kein Bargeld dabei hatten, es aber brauchten. Es war ein verrückter Abend, es war ein wunderschöner Abend, der mich bis an mein Lebensende begleiten wird, weil er... Es einfach super schön war, es auch unter uns Freunden dann eine große Geschichte ist, die wir uns lange erzählen. Es ist nichts Schlimmes passiert. Es war am Ende so, dass wir am nächsten Tag natürlich von den Trainern zur Rechenschaft gezogen wurden oder zur Rede gestellt wurden. Und dann, muss man auch sagen, dann haben dazu gestanden, haben uns gerade gemacht und die Konsequenzen ertragen.
Wie ging denn das Finale aus? Das ist doch die entscheidende Frage.
Ja, das erzähle ich jetzt auch gleich, okay. Aber ich möchte nochmal kurz, weil es ist mir wichtig, man kann Scheiße bauen.
Die Konsequenzen waren
deutlich. Es war natürlich für alle, die dabei waren, ein beträchtlicher Schnaps in die Mannschaftskasse, ein beträchtlicher Schluck oder ein beträchtlich großer Batzen in die Mannschaftskasse. So einige Sachen, die ich jetzt hier nicht beitrete, aber es waren ordentliche Konsequenzen, die wir zu tragen hatten, die wir aber auch dann wohlwollend dann zur Kenntnis genommen haben und uns dann ja dem auch gefügt haben. Klar, die Trainer waren not amused und vollkommen zu Recht. So, und ja, dann war es so, dass die Spieler, die dann abends unterwegs waren, auch das Finale beginnen mussten. Und das war die größte Strafe, glaube ich, dass wir dann spielen mussten. Und wir haben es dann geschafft, SCD AFK Leipzig im Finale im 7-Meter-Werfen zu schlagen, einen Titel zu holen.
Immerhin.
Und alle, die unterwegs waren, auch einen beträchtlichen Beitrag geleistet haben, dass dieses Spiel dann gewonnen wurde. Und es gab sicherlich einige ungläubige Blicke von der gegenüberliegenden Bank, die uns das nicht zugetraut haben, weil die natürlich auch mitbekommen haben, was da gerade passiert war in der vergangenen Nacht. Aber das gehört dann zur Wahrheit auch dazu, dass man mit den Jungs, mit denen man um die Häuser zieht, dann auch am nächsten Tag solche Spiele gewinnen kann. Und das ist manchmal dann in dem Fall Proof of Concept.
Lass uns den Podcast einmal rund machen, indem wir nochmal auf deine aktuelle Rolle gucken. Anders. Musst du dich oft in deiner neuen Rolle zwingen, solche Geschichten, die du als Spieler veranstaltet hast, zu vergessen, du verstehst, was ich meine?
Oder
wie würdest du heute als Sportdirektor mit einer solchen Geschichte umgehen? Wenn einer deiner Spieler das tun würde,
das
was du damals
jetzt
getan hast?
Dass ich dir das jetzt ja nicht exklusiv erzählen kann.
Die Geschichten sind bekannt.
Nein, ich kann dir jetzt auch die Antwort ja nicht dir persönlich geben. Sie ist ja vielleicht in der Öffentlichkeit eine andere, als sie wirklich ist. Ich versuche es mal so zu umschreiben. Ich glaube, dass das, was ich im Sport gelernt habe, ist, dass, und da ist natürlich unser guter alter Freund Kretsche auch genauso unterwegs gewesen und auch von ihm, auch wenn er zu meinem Debüt als Sportdirektor beim Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen dann gesagt hat, ich soll nicht erzählen, was ich von ihm gelernt habe, aber da ist natürlich auch viel dran, dass Kretscher schon jemand war, der gewisse Sachen vorgelebt hat und wo ich dann auch ungläubig geschaut habe, wie das geht. Aber ich habe gelernt, und das auch nicht nur von Kretscher, sondern auch aus dem eigenen heraus, dass Einsatz über allem steht. So. Und dass man sich manchmal auch zwingen muss, den Einsatz zu erhöhen, indem man vielleicht ein schlechtes Gewissen hat. Ja. Und das treibt man einem manchmal auch zur Höchstleistung. Also es gibt sicherlich noch einige Geschichten, die ähnlich klingen wie das, was wir gerade gehört haben aus Vorbereitungsturnieren, die nie dazu geführt haben, dass ich am nächsten Tag kacke war, sondern die immer dazu geführt haben, dass ich mich zusammengerissen habe und dass ich niemandem auf der Welt nur ansatzweise zeigen wollte, was eigentlich in mir los ist, die dazu geführt haben, dass ich das irgendwie überlebt habe, möglichst gut, und die dann dazu ganz schlussendlich dazu geführt haben, dass ich dann von Montag bis Dienstag einfach wahrscheinlich 28 Stunden geschlafen habe und dann wieder auf dem Damm war. Aber diese Sachen sind Sachen, die Mannschaften zusammengetrieben haben, die ermöglicht haben, dass eine Mannschaft zusammenwächst. Ja, und das sind immer diese kleinen, eigentlich doch nicht erzählbaren Geschichten, die ganz viel ganz viel in Mannschaften bewirken. Und wir sind nun mal ein Mannschaftssport, da schließen wir vielleicht nochmal den Kreis zu Jan Frodeno, da würde sowas nicht funktionieren. Bei uns ist es so, dass wenn die physische Komponente vielleicht nicht ganz da ist und man sich gemeinsam aber committet, irgendwie dann im Kopf noch besser zu sein, noch mehr da zu sein und über diese Komponente zu kommen, dass am Ende der Erfolg nicht weniger wahrscheinlich ist. Ich glaube, das sind Sachen, die man verinnerlichen muss. Und klar ist der Sport professioneller geworden in ganz vieler Hinsicht und das ist auch gut so. Trotzdem wäre ich und bin ich auch kein Sportdirektor, der den Spaß untersagt und der den Jungs sagt, ich weiß nicht selber, wie schön das sein kann, auch mal solche Sachen zu erleben. Und dann haue ich ein letztes großes Zitat raus von Alfred Gislason, der immer gesagt hat, mit einem Augenzwinkern, wenn wir mal frei bekommen haben, macht nichts, was ich nicht auch tun würde. Und glaube ich, damit, das handhabe ich jetzt mal genauso.
Wo willst du denn hin mit dem HSV?
Das ist jetzt eine ganz schön komplexe Frage. Wo will ich hin mit dem HSV? Also wir haben, glaube ich, jetzt große, mit 7 Meilen Stiefeln sind wir jetzt Schritte gegangen in den letzten 1-2 Jahren. Ich habe es eben ziemlich deutlich formuliert, sportlich sind wir auf einem sehr guten Weg, den wir hoffentlich so weitergehen, wo wir nicht ins Wanken geraten, wo wir immer wieder im entscheidenden Moment die richtigen Spieler verpflichten, die vielleicht gerade irgendwo anders auf dem Sprung sind und die wir vielleicht doch noch mit dem Gesamtkonzept hier überzeugen können. Wir müssen da mutig sein, wir müssen da früh sein, wir müssen da auch experimentierfreudig sein und in irgendeiner Form auch dann dem Spieler, sage ich mal, was anderes bieten können als vielleicht ein sehr hohes Salär, sondern wir haben die Stadt Hamburg im Hintergrund, die natürlich schon auch zieht. Das ist uns allen klar, ohne das wird es vielleicht auch gar nicht gehen. Und wir haben eine Menge zu bieten, was Entwicklung angeht. Und das sind wir, glaube ich, auch für junge Spieler sehr interessant. Trotz dessen brauchen wir Erfahrung im Team, brauchen wir eine Mannschaft, die sich weiterentwickelt. Und da wollen wir auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schaffen, dass das in Zukunft in die Richtung geht, dass wir erfahrene, gute Spieler, noch bessere Spieler auch verpflichten können, die dann diesen jungen Kader immer wieder peu à peu an Niveau auch gewinnen lassen. Das muss das Ziel sein. Wir wollen in Hamburg erfolgreichen Handball spielen in den nächsten Jahren. Wir wollen hier auch uns peu à peu wieder in der Stadt so zeigen, dass mit uns zu rechnen ist. Aber ich tue mich so wahnsinnig schwer, sportliche Ziele zu äußern, weil ich das obliegt mir aktuell nicht. Ich weiß, dass wir immer noch nicht ganz durch sind durch alle Themen und das ist auch kein Geheimnis, sondern dass wir immer uns noch in einer starken Konsolidierungsphase bewegen, dass wir, glaube ich, unglaublich viel Hilfe spüren, dass wir auch gut aufgestellt sind, was die internen Prozesse jetzt angeht und dass wir auch von außen spüren, dass viele gerade diesen neuen, frischen Wind hier aufnehmen und uns da helfen wollen, uns da unterstützen auch. Und das ist ja nicht immer nur ein Geben von der anderen Seite, sondern ich glaube, viele merken auch oder erkennen auch die Mehrwerte, die Sportsponsoring bietet und die auch eine Partnerschaft mit uns, mit dieser tollen Mannschaft einfach gibt oder geben kann. Und das ist das, was wir jetzt jeden Tag immer wieder erneuern müssen. Diese Idee vom Club, diese Idee von Partnerschaften, diese Vision, die wir auch peu à peu entwickeln wollen, wo es dann hingehen soll. Aber dazu müssen wir dann vielleicht nochmal einen Podcast in 3 Jahren machen.
Das wollte ich gerade sagen. Da schauen wir in 3 Jahren nochmal drauf zurück. Deswegen die allerleichteste Frage ganz zum Schluss, bevor wir in den dritten Teil unseres Podcasts gehen. Wer wird denn jetzt der Nachfolger von Live Tessier?
Das wird ein guter Handballer, der mit rechts wirft.
Verrückt. Hast du ihn schon?
Ich glaube ja.
Hast du eine Idee von ihm oder kannst du für dich schon, mir ist klar, dass du es mir nicht sagen wirst, aber weißt du für dich schon, wer es werden wird?
Ich glaube ja. Also ich weiß, wer es werden soll und ich hoffe, dass wir es hinkriegen.
Habt ihr eine zeitliche Idee, bis wann ihr es fix haben wollt? Also passiert da dieses Jahr noch was oder ist das eher was für nach der WM dann?
Da ja haben und zeigen immer was ganz anderes ist oder ganz, ganz unterschiedlich sein können, glaube ich, dass wir es schnell über die Bühne kriegen wollen und auch sollten. Mhm. Und wann wir es zeigen, gucken wir mal.
Okay. Dann machen wir da den Haken hinter, freuen uns auf diesen Namen in der Liga. Und du hast gerade gesagt, machen schnell einen Haken dahinter, das machen wir jetzt auch. Wir machen eine kurze Pause und gehen dann ganz schnell rein in den letzten Part von Hand aufs Herz, die 7 schnellen Fragen. Wir sind zurück bei Hand aufs Herz mit Yogi Bitter, kurz vor seinem letzten Spiel der Karriere. Und er war ja vor 4 Jahren schon mal bei uns zu Gast. Du hast damals, Yogi, die Frage bekommen, ob du lieber Anzug oder Trikot trägst. Damals hast du das Trikot gewählt. Was ist denn heute deine Wahl? Ist es immer noch so?
Es ist immer auf jeden Fall noch was Sportliches. Also, guck mal, das haben wir eben vergessen, bei Yari, über meinen heftigen Swag zu sprechen.
Stimmt, da war was. Stimmt, er wollte wissen, was du heute trägst. Du trägst eine grüne Adidas-Jacke. Mit hellgrünen Streifen, mintgrünen Streifen, also Ton in Ton, Yari, grün in grün, helle Jeans, weiße Sneaker.
Weiße, dreckige Sneaker, aber das nur, weil ich heute Morgen das Lastenrad heute Morgen noch rausholen musste und da ist immer matschig.
Weiße Sneaker im Herbst und Winter sind
immer
auch,
dreckig.
Ja,
ne?
Genau.
Genau. Aber das, was Yari rauskitzeln wollte und was ich auch immer sehr gerne erzähle und wo sich meine Kinder immer wahnsinnig drüber freuen, ist nämlich, dass meine Kinder mir mittlerweile meine Klamotten aussuchen.
Tatsächlich?
Das ist so. Die geben ihren Swag an mich weiter und ja, ich hoffe, er wirkt.
Und also finden Papa dann dementsprechend doch ziemlich cool, nehme ich an.
Ja, das hoffe ich ja grundsätzlich sowieso, aber das ist ja klar, dass es nicht immer so ist, weil der Papa muss ja auch mal sich in gewisse Themen einmischen.
Ich meine jetzt
mal
optisch.
Optisch, ja. Ja, nein, die lachen ein bisschen über mich, aber die finden das, glaube ich, lustig, dass ich da meinen eigenen Weg suche und mich einfach komplett offen dafür zeige, wenn sie sagen, Papa, mach doch mal so. Und das ist für mich eher ein Spiel und ein Spaß und ich freue mich dran und das ist ja auch irgendwie ein Teil der Gemeinsamkeit, die man mit seinen Kindern einfach ganz leicht irgendwie haben kann.
Das stimmt. Welcher Titel war der schönste deiner Karriere?
Ja, ich glaube, kein großes Geheimnis. So am emotionalsten und mit der größten Strahlkraft ist klar Weltmeister 2007. Mhm. Das ist, kann man nicht toppen.
Wer war der beste Mitspieler aller Zeiten?
Tja, beste Mitspieler aller Zeiten.
Das ist schwer, ne?
Das ist, ja, na klar ist das schwer. Das ist, ich habe das Glück gehabt, mit einigen Welthandballern zusammengespielt zu haben, die es dann auch wirklich geworden sind hinterher. Mhm. Ich glaube, das ist schon irgendwie eine objektive Wahl. Ich glaube, der kompletteste von allem und dann auch noch persönlich in der so zu sein, das ist schon Dulle auf jeden Fall. Also der hat einfach, kann immer noch alles, konnte ja damals schon alles. Den kannst du hinstellen, wo du willst. Den kannst du, wie gesagt, auch nachts um 3 wecken, dann spielt er dir das Spiel seines Lebens oder den kannst du auch um 3 wecken und dann trinkt er mit dir noch ein Bier. Das ist, der kann alles, der Mann und bis heute und ja, das war der kompletteste Spieler. Es gab sicherlich Spieler, die einiges auf punktuell besser konnten oder so, aber wenn man der beste Spieler muss irgendwie alles gekonnt haben und das ist er nun mal.
Gibt es eine TV-Show, in der wir dich vielleicht zukünftig mal sehen werden? Pommes macht's ja vor.
Ja,
der kann ja alles. Ja,
gefährliche Frage, ganz
gibt's
gefährliche.
Gibt es da irgendwas, Frage, wo du sagst, da könnte ich mithalten? Da könnte ich ihm gefährlich werden?
Ich habe ja gerade schon gesagt, dass meine Kinder einen Teil meines Lebens ganz stark mit beeinflussen und sie reden seit Jahren davon, dass ich unbedingt mal Schlag den Star machen soll.
Siehste?
Ja, bisher kam noch keine Einladung. Also mal sehen, was
wir
jetzt passiert.
Wir können das forcieren, organisieren. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben da Kontakte. Also da hättest du Bock drauf. Da würdest du schon mitmachen.
Ach ja, da sage ich jetzt nicht sofort nein. Also das muss man sich mal anhören. Aber das ist eine Sache, die mir, ich bin großer Fan und schaue das immer sehr gern. Das ist eine Sache, da hätte ich Spaß dran. Also tanzen, nein, auf keinen Fall. Und da könnt ihr mich auch reinquatschen, wie ihr wollt. Das wird nicht funktionieren, weil es einfach auch keinem anderen dann Spaß machen würde. Aber ja, warum nicht? Also ich bin bestimmt offen, dass man sich mal Sachen anhört.
Wer geht denn am meisten in den Kraftraum? Toto, Blaschenko oder du?
Ja, Toto auf jeden Fall. Ich habe auch da große Töne gespuckt und bin da an mir selbst gescheitert bisher. Blaschenko auf Platz 2 und ich mit weitem Abstand auf Platz 3 aktuell. Und das ist gut, dass das Jahr zu Ende ist, weil das kommt auf jeden Fall auf die Vorsatzliste fürs neue Jahr. Das muss besser werden. Ich muss da den Abstand verkürzen.
Wenn du eine freie Wahl hättest, welchen Spieler würdest du gern zum HSV holen? Keine wirtschaftlichen, organisatorischen Zwänge.
Boah. Einen einzigen jetzt.
Einen einzigen.
Dufniak in Jung?
Der war ja schon mal da. Aber Dufniak in Alt ist ja jetzt auch nicht so schlecht, jetzt mal ganz ehrlich.
Alt ist auch nicht schlecht, ne?
Das stimmt.
Ja, das darf schon ein Spieler sein, der...
Also ganz ehrlich, das ist das Einzige, was ich... Wenn es bei Dude wirklich nicht weitergeht beim THW, ist ja jetzt, glaube ich, auch gerade so die Situation, dass der Vertrag im Sommer ausläuft und so. Aber dann wäre das tatsächlich das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass er wirklich hier nochmal... Also woanders kann ich mir Dude nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich mir auch nicht.
Ja. Also, weißt du, was du zu Dude
Butter bei die Fische, ne? Ja, ja, wäre schon spannend. Nein, klar, also Dude ist... also wenn Dude sagt, er... für ihn würde Hamburg, nochmal reizen, dann würden wir nicht weglaufen, das ist ja klar. Mhm. Aber ich glaube, er ist noch zu gut und der THW hat setzt und baut zu sehr auf ihn.
Okay. Zum Handball-Fantasy-Manager Stadt 7, wen würdest du aufstellen? Oder spielst du es vielleicht sogar? Spielen es deine Jungs?
Ja, die Kinder spielen es, ja. Ich kann dir aber aktuell nicht sagen, wer jetzt so aufgestellt ist.
Haben sie dich aufgestellt, als du noch gespielt hast?
Ja, klar. Sehr aber gut. Dann gab es natürlich auch Ärger von wegen zu wenig Punkte und zu teuer. Ist ja klar. Boah, du willst jetzt eine aktuelle 7 haben aus der Liga? Hm? Da geht es ja rein um Punkte, ne? Mhm. Also nur deshalb stelle ich die auf, ne? Wegen der Punkte. Mhm. Mhm.
Du hast das Prinzip verstanden, das ist gut.
Ja, genau, dann ist es auf jeden Fall links außen Jakobsen von Flensburg. Mhm. Dann ist es halb links Pütlik. Dann ist es auf Mitte Live Tissier. Dann ist es auf halb rechts Martinovic, dann ist es rechts außen Steinhauser und dann ist es am Kreis vermutlich Fischer und dann ist es im Tor.
Boah, wir hatten da gerade.
Ich weiß es gerade gar nicht, ich muss mal überlegen. Also, es geht ja nur um die Punkte.
Ja, eben.
wahrscheinlich punktetechnisch, ich glaube, Bierlem hat eine super, super Quote. Der hat aber nicht alles gespielt.
Der hat jetzt vor allem am letzten Wochenende.
Ja, jetzt hat er wieder super gespielt. Ja. Ach komm, da mache ich nichts falsch. Andi.
Andi geht immer.
Andi geht immer. Andi machst du nichts falsch.
Absolut.
Ne?
Andi ist die sichere Bank.
Und? Bin ich mal gespannt. Hätte ich da jetzt die Top 7?
Das weiß ich nicht.
Schreibt es in die Kommentare. Genau,
schreibt es gerne in die Kommentare, in die Shownotes, wohin auch immer. Na, wir machen weiter mit tollen HBL-Angeboten, denn es gibt ja jetzt auch ein offizielles Tippspiel. Und wir würden gerne mit dir deine drei ehemaligen HBL-Clubs am 16. Spieltag tippen. Und zwar brauchen wir die Differenz und das gleiche Team. HSV gegen Flensburg.
Geht's da um was?
Ruhm und Ehre.
Um die Ehre, Ruhm und Ehre.
Immer Ruhm und Ehre.
28, 27.
HSV plus 1, okay. Magdeburg gegen Eisenach. In Magdeburg. Muss man bei
dir. Du brauchst nur die Tordifferenz?
Ja.
Dann Magdeburg plus 7.
Okay. Stuttgart gegen die Rhein-Neckar-Löwen.
Da waren die immer gut, die Stuttgarter. Gegen die Löwen.
Und läuft ja auch gerade.
Läuft doch, ja, läuft, läuft. Die sind auf jeden Fall, die letzten 4 Spieltage sind die Tabellenführer vielleicht sogar. Die Stuttgarter, der TVB. Trotzdem wird das schwer. Ich sage plus 2 Rhein-Neckar-Löwen.
Okay, und dann schließen wir ab mit der Frage, wen du uns unbedingt mal als Gast empfehlen würdest in diesem Podcast. Du hast damals bei deinem ersten Auftritt Hans Lindberg genannt. Der war mittlerweile da. Den darfst du also nicht nochmal nennen. Und die Jill-Brüder hattest du auch genannt. Die waren noch nicht da. Die darfst du aber auch nicht nochmal nennen.
Die darf ich auch nicht nochmal nennen. Ihr macht es euch immer leicht. Ne? Ihr fragt die große Handballkompetenz genau. Der Welt nach neuen Gesprächspartnern.
Genau, das ist natürlich weil wir selber keine eigenen Ideen haben.
Ja.
Ja. Aber auf die Idee mit dir bin ich selber gekommen.
Oh, das hat
mir niemand anderes gesagt, muss ich dazu sagen.
Das ist lieb, dankeschön. Kann man denn nochmal nominieren? Jetzt muss ich mal überlegen. Da müsst ihr jetzt ein bisschen dran schneiden, weil da brauche ich jetzt eine Minute. Soll ja auch was Fruchtbares bei rauskommen. Wer war denn noch nicht da? Pommes, war der schon mal da?
Bestimmt.
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 Ja. Aber vielleicht gibt es ja einen Grund, dass er bald nochmal kommt.
Also, was ich ja total spannend fände, aber der wird es wahrscheinlich niemals machen, wäre Toto Jansen. Ich fände einen Podcast mit Toto überragend, aber ich befürchte, dass wir ihn dazu nicht überredet kriegen.
Sollen wir nochmal gemeinsam dran arbeiten?
Meinst du? Meinst du, es wäre gut? Ich glaube, ich würde es gern hören.
Also Toto hat bis jetzt in seinen Interviews oder in seinen medienrelevanten Auftritten immer überzeugt.
Eben, finde ich ja auch. Er hat nur immer keinen Bock drauf. Deswegen glaube ich, dass es schwierig werden würde, dass er sich die Zeit nimmt, eine Stunde lang hier zu sitzen.
Meinst du vielleicht, dass der Sportdirektor des HSVH da mal mit ihm reden soll?
Könnte ja auch eine Dienstanweisung sein, von ganz oben.
Meinst du ein Schriftstück?
Mhm. So ein richtiges.
So ein knallhartes.
Mhm. Mit Unterschrift.
So ein Hop- oder Top-Schriftstück.
Genau das. Jogi, du hast verstanden, worauf ich hinaus will.
Ja, also ich glaube, das ist eine spannende Option. Brutal spannende Option, weil Toto ist tief. Der ist in ganz vielen genau. Bereichen tief. Und nicht so ein Strahlemann und Lachgesicht, wie ich jetzt hier heute war, sondern der hat Tiefe, der Mann. So, so nehmen wir das als Idee. Danke, nehme ich als meine. Und ich würde ja auch echt mal gern so eine Geschichte von Jari hören. Also auch wenn ihr den eben schon drin hattet und er ja ganz viele Geschichten über sich selber erzählt, aber eigentlich erzählt er ja nie was über sich. Eigentlich erzählt er immer nur was über den Status quo und den Moment. Mhm. So, und das macht er überragend. Aber so mal hinter die Kulisse zu blicken, und das ist auch bei Jari schon spannend. Vielleicht könnt ihr ja mal sowas machen. Vielleicht könnt ihr ja mal so eine Hintergrund über die großen Schnauzen des Handballs machen. Hintergrundbericht über die großen Schnauzen.
Da wäre Jari auf jeden Fall auf Top 1.
Genau, da wäre Jari mit dabei.
Genau.
Und vielleicht sogar allein mit ihm, warum nicht?
Sehr gute Idee. Er war gerade zuletzt zu Gast in einem Podcast von einem Tischtenniskollegen, habe ich gesehen. Da hat er sehr ausführlich gesprochen. Also für alle, die das vielleicht kurz interessiert, die gerne mehr über Jari erfahren wollen würden, da gab es einen Podcast vor kurzem. Aber wir machen auch noch einen. Einfach nur, weil es Jogi Bitter gesagt hat. So, danke für deine Zeit, Jogi.
Danke euch fürs Zuhören.